Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes. Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
Herzlich willkommen zum Clubcast, diesmal aus Stuttgart. Mein Name ist Anja Kalischke-Bäuerle und unser heutiger Clubcast-Gast ist Mario Stockhausen, Mitgründer des Startups The Golden Circle, dem, wie ihr selber sagt, Mario, dem Netflix der Kulinarik. Und damit ist schon klar, es geht hier eben heute nicht um das berühmte Kommunikationsmodell und Führungsinstrument, was vielleicht dem einen oder anderen jetzt eingefallen ist, sondern es geht einfach ganz klar ums Genießen. Genauer gesagt ums Essen, ums selber Kochen. Also nicht nur Essen, sondern um das davor, um das selber Kochen. Mario Stockhausen ist Gründer. Und also wenn ich jetzt das, was ich jetzt so rausgefunden habe über dich und einfach mal so ein bisschen nachgelesen habe, wenn man deiner Vita folgt, bist du das irgendwie schon immer. Also Gründer, du hast schon einiges gegründet und das sehr erfolgreich und mit unglaublich viel Kreativität und Fantasie. Und dabei bist du in erster Linie Designer, Fotograf, hältst eine ganze Menge Auszeichnungen, national, international, darunter, wenn man jetzt national denkt, den German Design Award, aber auch den Red Dot Award. Deswegen einfach mal direkt reingestiegen, wie bist du zu deinem Berufsbild gekommen? Also wie wird man Designer, wie wird man Fotograf? Wolltest du das schon immer als Kind? Ist es das, wo man sagt, das wollte ich schon immer werden? Oder gab es, keine Ahnung, vielleicht gab es auch ein Schlüsselerlebnis, aber wie muss man sich das so vorstellen? Also wie bist du da hingekommen? Genau.
Ja, also auch erst mal hallo. Und direkt eine ganz tiefe Frage zu Anfang. Wie wird man Designer? Also ich glaube, das trägt man in sich. Ich sag mal, wenn man den Erzählungen Glauben schenkt, die man von der Familie übermittelt bekommt, dass man in jüngsten Jahren alles bemalt hat, was zu bemalen ging, was auch nicht immer zur Freude der Eltern war, weil da dann natürlich auch die Kinderzimmerwand dabei war, die dann angemalt wurde, was aber, glaube ich, auch jedes Kind irgendwo macht. Nein, aber ich sag mal, meine Eltern haben beide kreative Berufe. Meine Mutter ist Köchin und meine Großeltern hatten damals ein Weingut gehabt und mein Vater ist Restaurateur, also Freskenrestaurateur für Kirchen. So, und daher war natürlich das kreative Umfeld zu Hause schon gegeben. Aber ich muss ehrlich sagen, es gab damals nur zwei Berufswünsche. Polizei, Feuerwehr oder NASA-Pilot war da nicht dabei gewesen, sondern es war tatsächlich der Koch oder der Designer.
Okay, tatsächlich. Okay.
So. Und ich weiß tatsächlich noch, wie ich mit meinem ersten hart ersparten Geld einen Aquarellfarbkasten gemalt habe. Wobei ich von vornherein sagen muss, ich bin jetzt nicht der Maler, ja, oder der Künstler, sondern ich habe das ziemlich schnell unter einem sehr wirtschaftlichen Aspekt gesehen, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen meine Sachen mögen, habe ich mir diesen Aquarellfarbkasten aus diesem einen Grund nur gekauft, um Bilder malen zu können, die ich verkaufen kann.
Okay.
So habe ich natürlich auch in ganz jungen Jahren, wir reden hier von 6, 7, also Grundschulalter, habe ich angefangen, aufregende Stills zu malen, wie der Apfel vor der Vase, was ich als Kind schon echt schrecklich fand. Aber ich komme aus einem kleinen Weindorf am Mittelrhein, was die älteren Menschen da natürlich hammergut fanden.
Ja, klar.
Und da gab es dann ziemlich viele Haushalte, die meine Bilder da hängen haben. Ich musste halt immer schmunzeln, weil ich sie selber gar nicht cool fand. Aber ich habe halt echt viel Geld damit verdient, für meine damaligen Verhältnisse. Nein, aber kurzum, es war wirklich so, ich wollte entweder Design oder Koch habe natürlich bei meiner Mutter gesehen, dass das Thema Kochen immer dann stattfindet, wenn du es professionell tust, wenn andere frei haben. Feiertage, Wochenende, abends. So, und da habe ich mir gedacht, so, ne, die Zeit möchte ich mir doch frei halten, obwohl es nicht darum geht, dass es das Mehrarbeiten ist, weil ich glaube, da tun sich beide Berufsbilder nicht viel. Aber als Designer bin ich doch, oder als Kreativer in dem Sinne, bin ich dann doch etwas flexibler mit meiner Zeiteinteilung, wo ich das mache und wann. So, und 92 war das, stand dann das Thema auch Weingut übernehmen oder was anderes tun, also in die Werbung zu gehen, mich für Design zu entscheiden. So, und aber Anfang der 90er war der deutsche Riesling jetzt nicht das, was man haben wollte.
So. Nee, das kam erst später.
Nee, das kam später. Also heute sehe ich das anders. Ja. So, das heißt, ja, heute wäre das natürlich eine affengeile Sache, so ein schönes Weingut zu haben. Aber ich glaube, das ist dann auch so dieses Alice im Wunderland-Bild natürlich, weil es tolle viele Weingüter gibt und es ein geiler Trend einfach geworden ist. Und nee, genau, daher bin ich in die Werbung. Und da ich das natürlich schon sehr früh wusste, bin ich dann nicht die klassische Schullaufbahn gegangen mit Gymnasium und dann Design studieren, beziehungsweise Design wollte ich schon immer studieren, weil du kommst aus einem kleinen Dorf, da heißt es ja, du musst studieren, Junge, damit aus dir was wird. Und da ich schon mich für was entschieden habe, was in so einem Dorf ja gar nicht vorkommt, weil alle Rechtsanwälte Kfz-Mechaniker, Schreiner oder Versicherungsmakler werden oder Arzt, ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja.
Hatte ich dann auch ziemlich schnell so den Titel weg, ja, der macht Maler und Lackierer, weil Design oder Grafikdesign konnte man noch nicht so gut unterscheiden. War für mich natürlich eine wahnsinnige Pain gewesen. Maler und Lackierer. Ja. Okay. Also nichts dagegen, gegen dieses Berufsbild, aber das war natürlich nicht das, was ich angestrebt habe. Nee, ich habe dann tatsächlich auch in frühen Jahren von der Agentur BBDO mitbekommen, dass das damals die geilste und größte Agentur der Welt ist. Und habe dann natürlich auch früh gesehen, was die für Kampagnen gemacht haben. Und das war mein Ziel gewesen, da irgendwann mal zu arbeiten. Aus einem kleinen Weindorf am Mittelrhein, Leutesdorf heißt der Ort, zwischen Neuwied und Bonn, mal hinzugehen, dann nach Düsseldorf. So, und ja, und dann habe ich Gas gegeben. Ja, und dann, bin dann nach der 10. Habe ich mich auf einer Kunstschule beworben. Weil ich damals in der 9. Klasse musste ein Schulpraktikum machen. Ich habe es dann erstmal in der Druckerei gemacht, was natürlich interessant war vom Handwerk, aber ich wollte jetzt nicht Lithofilme den ganzen Tag mit brauner Farbe ausbessern, sondern eher das machen, was auf den Lithofilmen zu sehen ist. So, und habe dann wenig später durch Zufall freiwillig bin ich ein paar Wochen in eine Agentur gegangen. Es war damals in Montabaur, Agentur Abrecht. Das war so das Größte, was bei uns in der Region halt einfach da war. Ne? Ich meine, wir reden ja Anfang der 90er Jahre. Gell?
Ja, genau.
So. Und da hatte ich tatsächlich eine ganz tolle Kreativdirektorin gehabt, die gesagt hat, hey, wenn du jetzt schon weißt, dass du das machen willst, mach die Kunstschule. So. Und geh direkt in den Job, weil das Einzige, was du brauchst, ist eine gute Mappe später und kein Diplom oder dein Zeugnis, ist scheißegal. Ne? So, lern so früh möglich kommerziell zu arbeiten. Habe ich ja schon mit 6 angefangen.
Ich wollte gerade sagen, da hattest du ja schon Erfahrung.
War
ja
schon perfekt drin, nicht mich selbst Mindset zu verwirklichen, ja, sondern das zu machen, was andere mögen. Ich habe dann die Aufnahmeprüfung geschafft. Das lief ja damals alles über Aufnahmeprüfung, so eigentlich einfach, hallo, hier bin ich. War dann 3 Jahre, habe dann tatsächlich ein Stipendium auch danach bekommen an der Designakademie in München damals, was natürlich großartig war und für mich auch erstrebenswert. Ich hatte in Köln war die Schule damals und ich war dann, habe während der Schulzeit in der Werbeagentur gearbeitet. Also die Schule ging ja immer bis 14, 15 Uhr, 16 Uhr und danach bin ich halt in die Agentur bis abends 20, 22 Uhr oder was und dann noch eine Stunde mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Und dann habe ich noch Triathlon gemacht, Bundesliga.
Okay.
Also, es stand auch mal kurz zur Debatte, ob ich in den Profisport gehe.
Okay.
Aber das war mir dann ein bisschen zu unsicher gewesen, weil dann auch in den 90er Jahren oder generell im Triathlon Geld zu verdienen oder da halt wirtschaftlich sich so aufzustellen, dass du davon leben kannst, ist dann schon schwierig. So, und ja, dann habe ich dann 3 Jahre dann in der Agentur gearbeitet. Hatte da auch wieder tolle Mentoren gehabt. Das muss ich sagen, mal vorwegnehmen. Karriere oder ja, einen erfolgreichen Pfad zu gehen, ist maßgeblich von den Menschen ab, die dir den Aufzug nach unten schicken und dir zur Seite stehen und dir helfen, dass der Aufzug im richtigen Tempo und an den richtigen Etagen anhält. Hatte damals direkt auch auch wieder zu der Art Direktorin gesagt, du, mein Traum ist es, zur BBDO zu gehen. Das war eine kleine Agentur in Köln gewesen. Und dann hat sie zu mir gesagt, pass auf, wenn du das wirklich willst, mach das Studium nicht. Fang nach der Schule direkt bei uns an, machst das noch 2 Jahre und dann bist du soweit. So, dann habe ich mit 1, irgendwas meinen Abschluss da gemacht und habe dann meinen Eltern damals gesagt, du, ich trete das Studium oder das Stipendium doch nicht an, ich gehe direkt in den Job. Da haben die gesagt, hast du sie noch alle?
Wollte gerade sagen, also deine
Hast du sie
Eltern sind
noch
da schon
alle?
auch, da haben wir schon auch eine Reise mit
Ja.
dir mitgemacht, dann ja.
Jo, also ich muss sagen, meine Mutter ist sehr klassisch von ihrem Strukturbild, wahnsinnig diszipliniert. Ein Arbeitstier, selbst heute noch mit Mitte 60, die kann es nicht sein lassen, könnte eigentlich ihr Rentenleben genießen. Hat aber selber noch mit ihrer Freundin, macht sie das Restaurant und ballert da jeden Tag. Wahnsinn. Ich sag mal, meine Mutter hatte da schon ein großes Vertrauen gehabt in dem, was ich tue. Und das ist dann auch wiederum, um deine Frage von Anfang an zu beantworten, wenn Kreativität hat man in sich, das ist was Empathisches. Und ich sag mal, wenn ich eher jetzt bei meiner Mutter BWL-Hintergrund hätte, dann hätte sie weiter die rationale Denke und hätte mich dazu gezwungen, vermutlich das Diplom, das Studium zu machen. Aber sie hat gesagt, hey, wenn du das wirklich willst, und ich glaube dir, mach das, das ist dein Lebensweg. Ja, so. Genau. Und dann bin ich 2 Jahre in die Agentur und dann kam irgendwann der Tag, wo ich gesagt habe: So, Ulrike, das war damals meine AD, ich bewerbe mich jetzt bei BWDO. Und bin ich mit meinem, hab ich meine Mappe hingeschickt und dann kam wochenlang nichts zurück. Es waren die schlimmsten Wochen. Ich habe gesagt: Scheiße, ich schaffe das nicht. Habe an mir selber gezweifelt. So, und dann wollte ich an, habe ich gesagt, so, morgen rufst du an, ob alles okay ist oder ob es nicht ausreicht. Und dann kam tatsächlich, beziehungsweise nee, dann hatte ich angerufen, dann sagt wie, hast du noch keine Einladung bekommen? Ich so, nein. Und dann haben die das tatsächlich verpeilt gehabt und wollten mich kennenlernen. Ich überglücklich bin mit meinem 45 PS Corsa nach Düsseldorf gejuckelt. Und habe dann
Super.
da mein Gespräch gehabt und wurde auch direkt eingestellt. So, und habe als Junior angefangen, war ja da erst 22, genau. Und hatte dann, wurde in ein Team gesteckt, wie das so ist, ich meine, BWDO, ein Riesenladen. Ja, so, und natürlich tolle Welt, das erste Mal für mich auch in Düsseldorf. Und ich sag mal, da war ja noch die Werbewelt in Ordnung. Geld hat keine Rolle gespielt. Geilsten Büros ever gehabt. Und Ich kam in ein Team und durfte auf Sony Ericsson direkt arbeiten, war aber eher so freischwimmend unterwegs, noch erste Woche Orientierung, setze ich da hin und mach was, ja. So, und dann war es so gewesen, dass ich dann für eine Präsentation Designs erstellen sollte, also Layouts für eine Ericsson-Kampagne, damals Sony Ericsson. Und der CD war an dem Freitag, wo die Präsentation war, krank, und dann kam ganz aufgeregt der Account Manager runter. Oder der Client Service Director, so das ist ja in der großen Agenturwelt, und meinte so, hey, der Chris ist krank, wir hatten das gemacht, ja, und dann haben alle auf mich gezeigt, ja, du kommst jetzt mit. Und ich sage, wie, ich komme mit, wohin? Ja, du musst das präsentieren. Ich da so, what? Das erste Mal vor so einem Riesenkunden und dann noch auf Englisch. Ja, so,
Super.
da ist mir das erste Mal so richtig die Muffe gegangen, und dann war es so gewesen, dass Sony Ericsson das Konzept direkt gefressen hat, ohne irgendwie große Diskussion. Und das war bis dato, war das nie so gewesen. Und da scheinte ich irgendwie da was richtig gemacht zu haben, was dann dazu
Ja,
geführt
hast du
hat,
was richtig gemacht, ja.
dass ich dann in das Team, wo ich ursprünglich einfach aus Not reingesetzt wurde, weil keiner so richtig wusste, in welches Team ich jetzt sollte, bin ich nicht in so ein operatives Team reingekommen, sondern in das Goldteam, in das Pitch-Team, wo die sechs Top-Leute saßen, und habe da dann halt nichts anderes gemacht als immer nur die Lead-Kreation. Und das direkt mit Anfang 22. Hatte eine Assistentin zur Seite, die nur dafür da war, um unser leibliches Wohl, Snickers, Wodka Bull,
Aber das ist echt so, oder?
so,
Ich meine,
ne, das
dieses Bild
war
hat man
alte
irgendwie so
Werbung.
aus,
Das,
ja genau, aus
ja,
der
war
Zeit hat man
großartig.
dieses Bild und es war ja so, ne?
Es war so, es war
Ja.
tatsächlich so.
Verrückt.
Shootings, nur Sushi, Champagner und Sushi, wenn wir geshootet haben. In der Garage, die Firmenautos hatten alle vier Auspuffrohre gehabt. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Positionen der internen Servicekräfte waren natürlich die ersten, die dann 2000 gehen mussten, als dann die Blase zusammengebrochen ist
Ja.
und der Ernst des Lebens in die Werbung einzog. So. Genau, nee, dann war ich da 2 Jahre, und jetzt auch wieder der nächste Mentorschritt war gewesen. Also einmal auch bei BWDO mein CD, wo man jetzt auch eher sagen könnte vielleicht, dass es da ein Hauen und Stechen gibt, wenn da auf einmal so ein kleiner Spack vom Dorf kommt und da irgendwie direkt irgendwo einen Erfolg hat. Nee, der hat mich wahnsinnig protegiert. Also, und ich habe von dem wahnsinnig viel gelernt. Und er hat mir auch die Bühne gegeben, mich zu entwickeln, gegen die Wand zu laufen, und hat mir wieder aufgeholfen. So, und dann hat von meiner damaligen Lebensgefährtin der Vater, der hat zu mir gesagt: Pass auf, Mario, wenn du erfolgreich sein willst, darfst du nicht in der Agentur bleiben. Du bist jemand, der muss raus. Du funktionierst nicht in festen Strukturen. Dann hat er mich motiviert, dann mit 24 mich selbstständig zu machen, eigene Agentur aufzumachen in Düsseldorf. Was ist
Okay.
dann am 1.4.
Also mutig warst du auch schon immer, ja.
ja, mutig, blauäugig, aber auch immer mit der nötigen Portion Respekt vor dem, was man tut, und auch immer mit dem Selbst Bewusstsein, was damals, also was in den Jahren sich natürlich mehr ausgeprägt hat, sich darauf zu verlassen, was man kann, wenn alle Stricke reißen. Ja, so, und ja, ne, dann hatte ich Agentur, habe das natürlich in der beschissensten Zeit eröffnet. Das war als die erste große Internetblase geplatzt ist, Anfang 2000, 2001 war das, glaube ich, genau, 1.4.2001. Hatte aber einen guten Start. Also es lief alles gut. Bis zur zweiten Blase, wo es mich dann fast zerlegt hat, 2016. Und da habe ich aber dann ein Jobangebot bekommen von einem skandinavischen Agenturnetzwerk, das zu leiten. Habe dann 4 Standorte geleitet. Und dann war ich, was war ich da, Mitte 20, ne, 27, 28. So, das habe ich ein Jahr gemacht, und ich bin normal keiner, der irgendwas kurzfristig macht, aber dann kam 2007 der Anruf von Porsche. dass die einen neuen Kreativdirektor suchen. Und dann dachte ich erst, meine Kumpels verarschen mich. Weil, ich sag mal, so Porsche war für mich auch immer so der Olymp. Ich habe gesagt, es gibt ja so klassische Marken, die man sich irgendwie
Ja,
so,
klar.
man sagt, okay, will ich arbeiten. Aus meinem Elternhaus war ich schon sehr Porsche geprägt gewesen, weil mein Vater absoluter Porsche-Fan war. So, und dann haben die mich dreimal angerufen, ob ich nicht zum Gespräch kommen möchte. Und dann habe ich jetzt mal gesagt, nee, wenn kommt ihr nach Düsseldorf? Und ich habe echt gedacht, ich werde verkackeiert. Und dann haben wir wirklich einen Termin kamen die nach Düsseldorf, zwei Jungs, haben uns in einem Café getroffen und ich habe gedacht, gleich kommen meine Kumpels um die Ecke und sagen, ah, verarscht, und jetzt machen wir einen tollen Abend und trinken was nett zusammen. Und dann kam tatsächlich ein mattgrüner 911, damals 997, vor dieses Café vorgefahren in Bilk. Und da ist mir das zweite Mal das Herz in die Hose gerutscht. Da habe ich gesagt, fuck, das ist ja ernst.
Okay, aber das,
Ja.
okay,
Das
das ist eine gute Geschichte.
ist gute
Ja,
Geschichte, ja. Ja.
ja.
Nee, genau. Und dann habe ich da angefangen, beziehungsweise bei der Lead-Agentur, die haben für die Lead-Agentur rekrutiert. Und hatte aber zu Bedingungen, dass ich nach Stuttgart komme. Und ich sag mal, als Rheinländer nach Stuttgart zu gehen, so, boah, das ist schon ein hartes Brot.
Du, nicht
Aber
nur für Rheinländer, das war schon für viele andere. Wenn man dann mal da ist, also das,
ja.
wenn man mal da ist, ist es toll, oder?
Du,
Aber
ich bin
der,
ja bis heute noch da und das war
ja,
2007.
also
Ja, und meine
ja.
Tochter ist Schwäbin, also
Ja, also,
daher.
oder?
Ja,
Aber ich weiß, wovon du sprichst, ja.
ja, ich weiß noch, mein erster Arbeitstag. Oder andersrum, als ich gesagt habe, ey, egal wo Porsche sitzt, also da will ich arbeiten. So, und meine Kumpels, die haben alle gesagt, hör mal, auch wieder, hast du noch alle? Wie kann man nach Stuttgart gehen? Und ich muss sagen, wir waren ein Jahr vorher, sind wir durch Stuttgart gefahren, weil wir da unsere Katze gekauft haben, meine heutige Frau und ich. Und hey, das war so ein Februartag,
Da ist keine Stadt schön.
Nee, aber Pragsattel runter in die Stadt rein. Wir haben uns angeguckt. Wir haben gesagt, ey, wenn es eine Stadt in Deutschland gibt, wo wir niemals hinziehen, ist Stuttgart. Ein Jahr später sind wir hier hingezogen. Ja. Aber erster Arbeitstag, meinem neuen Team. Ich komme rein, so, hey Leute, ich bin der Neue und jetzt haben wir eine ziemlich geile Zeit zusammen. Da bin ich natürlich voll gegen eine Betonwand gerannt, weil das keiner cool fand, irgendwie so früh morgens so eine gute Stimmung in so einen Laden reinzubringen. Das habe ich ja 4,5 Jahre gemacht, danach waren sie auch alle cool drauf. Man haben sich daran gewöhnt.
Aber das ist jetzt echt so ein bisschen so Klischee bedienen, oder? Man
Ja,
hat
ich
so ein Bild.
übertreibe. Ich
Also,
übertreibe.
nee,
Also
aber
das.
wirklich, ich finde halt, das ist so, weil Stuttgart, ja, das ist schon, glaube ich, das ist so nicht ganz so einfach, ne? Und
Aber lebenswert. Also ich meine, wir lieben es hier zu leben. Für uns gibt es auch keinen Weg mehr hoch nach Düsseldorf. Ist immer wieder schön, dort zu sein, über die Rheinbrücke zu fahren und den Rhein zu sehen. Ja, das fehlt mir natürlich, aber nein, wir fühlen uns hier pudelvoll.
Oh
Ja,
Mann, ja.
genau. Nein, aber auch da, ne, man muss auch sagen, ich meine, du denkst natürlich dann Anfang 30, hey, du hast schon viel in der Werbung gesehen, habe auch vielen Marken in der vergangenen Zeit ja arbeiten dürfen. So, aber ich sag mal, bei Porsche habe ich meinen Job oder für Porsche habe ich meinen Job neu gelernt. So einen Kunden gegenüber zu sitzen zu haben und egal auf welcher Position, der seine Marke so in so einer Perversion versteht und die lebt, ist für einen Kreativen, ist es wahnsinnig herausfordernd. Oder war damals für mich dann halt einfach die Challenge gewesen, dass auch mein Team und ich eins raushauen, wo Porsche den Mund hält und sagt, ja, das ist geil. Ja. So, und das war eine Zeit gewesen, in der ich gelernt habe, war sehr, sehr effektiv zu arbeiten, voll auf den Punkt zu arbeiten. Und genau, habe das 4,5 Jahre gemacht. Ich muss
Stimmt,
sagen,
viel
dann,
Spaß.
ja, war eine harte, also lehrreiche Jahre sind immer natürlich harte Jahre oder mit sehr viel Disziplin. Aber auch eine Zeit, die unbezahlbar ist von dem, was man da erlebt hat. Ja, also ob man mit Walter Röhrl über die Nordschleife fährt. Also ich meine, wenn man Autoenthusiast ist, und das bin ich auch, wenn man das heute vorsichtig formulieren muss. Aber nein, das war ein Kindheitstraum und oder auch also mein Abschiedsgeschenk war, als ich nach 4,5 Jahren gegangen bin, durfte ich an hoch nach Finnland ins Eiscamp und dort 6 Tage mit Elfern über den Eissee ballern.
Wie cool.
So. Ja,
Ja.
das war ein ganz tolles Abschiedsgeschenk gewesen.
Oh, ja.
Ja, genau. Und dann bin ich in Stuttgart geblieben. Dann wieder ein eigenes Designstudio gegründet. Haben Kunden wie Hugo Boss betreut und lokale Unternehmen haben für BMWi gearbeitet. Also da auch immer. Das muss ich auch sagen, ich habe immer sehr heterogen gearbeitet. Ich war jetzt nicht der nur Webseiten gemacht hat oder nur Magazin-Layouts gemacht hat. Dadurch ich da auch die Möglichkeit hatte, mich sehr viel auszuprobieren, wo man jetzt sagen könnte, okay, ich bin die eierlegende Wollmilchsau, mache alles und kann nichts. Richtig. Ist es aber so, also so sehe ich es nicht. Ist es so, dass meine Fähigkeit ist es, die grundsätzliche Idee und Vision von was zu haben und diesen Vibe zu haben und diesen Vibe auch so kommunizieren zu können, dass es ein Team umsetzen kann. So, und deswegen ist jetzt in meinem Portfolio gibt es von dem klassischen Layout über digitale Projekte bis hin zur Architektur ist da alles dabei, Produktdesign. Ja, durfte da einige Highlights machen. Ja, und so kam es dann irgendwann. Und ich sag mal, und das ist auch alles nur möglich gewesen, weil ich einfach tolle Mentoren hatte, die keine Egozentriker waren oder Eitelkeiten hatten, sondern immer wieder ja, das nach unten gegeben haben, was ihnen auch selber zu ihrem Erfolg geholfen hat. So, und ja, das war dann, ja, so genau. Und dann hatten wir gerade den Faden verloren. Weil das schlägt nachher die Brücke zu dem heutigen Projekt, was ich mache. Um dann auch anzuschließen, hatte dann einige Jahre das Designstudio gehabt hier in Stuttgart. Bin dann kurzweilig auf Unternehmensseite von meinem Gründungskunden mal für 2 Jahre gegangen, war da in der Geschäftsführung gewesen von einem mittelständischen Blechbieger, ja, inhaber geführtes Unternehmen. Was in ihrem Bereich ja, Weltmarktführer sind, und zwar Infrastruktur für die Gastronomie. Riva heißt die Firma. Das heißt, die haben Industrieküchen gebaut und entsprechend auch alles, was man dazu braucht, hergestellt. Und das war natürlich für mich auch wahnsinnig interessant gewesen, das, was ich in der Werbung gelernt habe, auf einmal in einem Industrieunternehmen halt anzuwenden oder da zu gucken, wo mein Platz ist und so. Und was ich in der Zeit und auch wieder da, der Inhaber dieser Firma, von dem habe ich ja, das ganze Thema des Skalierungsdenken und des Standardisierens mir gelernt. Ja, was ich auch auf meine Arbeit in den darauffolgenden Jahren projiziert habe. So, dass es am Ende des Tages kann nur was Erfolg haben, wenn es skalierungsfähig ist. Wenn du nicht selber oder andersrum, klar, man kann natürlich auch aus der eigenen Schöpfungskraft Erfolg haben, aber das ist halt immer von einem selber abhängig.
Ja, genau.
So, ne?
Ja.
Und es war bis dato auch immer so gewesen, dass mein damaliger Erfolg war immer von mir abhängig gewesen. Wenn ich Gas gebe, dann war es gut. Wenn ich kein Gas gegeben habe, dann war es halt
Ist
nicht
nichts
gut
passiert. Ja,
gewesen. Ne? Ist nichts
ja,
passiert. So.
ja.
Und irgendwann machst du ja natürlich mit zunehmendem Alter auch Gedanken dazu, auch wie lange kannst du das überhaupt, ne? Auf so einem Level immer wieder diese neuen Ideen, weil das sind ja auch die klassischen Fragen von Freunden, von bekannten Menschen, die du kennenlernst. Hey, wie machst du das eigentlich? Wie kommen eigentlich diese ganzen Ideen? Ich kann es dir nicht sagen, sie kommen, ja? Weil man sich damit auseinandersetzt.
Ja,
Ne?
klar.
So.
Ja.
Und ich sag mal, die Fähigkeit des Kreativen ist ja, sich in allerkürzester Zeit in Themen einzudenken, sich damit mit der Marke, mit Produkten auseinanderzusetzen. Und ja, es funktioniert noch super. Ja. Nein, und dann war es so gewesen, dass in dem Zuge ja die Digitalfotografie sich ja, wir reden ja jetzt von Anfang der 2010er Jahre langsam so fortschrittlich war, dass sie richtig geile Qualität ja auch hatten. Ne? So, und ich habe zwar während meiner Kunstschulzeit hatte ich das Fach Fotografie belegt, war aber nichts für mich gewesen, in der Dunkelkammer auch abzuhängen, genauso wie in der Lithografie damals. Ja. Und ich fing dann irgendwann an, habe mir eine Digitalkamera geholt, um irgendwas zu tun, um so meinen Alltagswahnsinn irgendwie zu kompensieren. Ich sage nicht Stress, weil das, was ich tue, tue ich aus Leidenschaft. Und daher ist es kein negativer Stress. Klar, es ist stressig, ja, aber es ist nichts, was mich psychisch belastet, ja, in irgendeiner Form. So, und dann hatte ich zu meiner Frau gesagt, du pass auf, lass uns irgendwie 3 Tage jetzt in die Alpen fahren, 3 Tage irgendwie cool essen, nettes Hotel, klein, wenig Menschen, die einen auf den Keks gehen können und dann einfach die Zeit genießen. Und dann haben wir ein kleines Hotel gefunden und das war der Anbeginn der Geschichte, die in das heutige Projekt mündet. Und zwar habe ich da den Vitus Winkler kennengelernt. Damals ein Koch, gerade die Ausbildung beendet, war im elterlichen Betrieb. Man muss sagen, das war ein kleines Haubenrestaurant. Also die Mutter hatte eine Haube gehabt. Das ist ja sowas, also in Österreich gibt es keine Sterne auf dem Land. Da gibt es die Sterne, die Michelin-Sterne gibt es dann nur in den großen Städten. Und habe dort den Vitus kennengelernt. Und wir sind dann, weil wir das Hotel irgendwie so cool und so urig und so aufgehoben uns gefühlt haben, sind wir da zweimal im Jahr hingefahren in den darauffolgenden Jahren. Und so ist langsam eine Freundschaft entstanden zu dem Vitus. Und ich selber habe dann auch mitbekommen, was es heißt, wenn jemand als Koch Karriere macht. Und dadurch mir das irgendwann auch zu langweilig war, oben im Restaurant zu sitzen und ich dann auch irgendwann das Privileg hatte, in die Küche runterzugehen, fand ich das wahnsinnig faszinierend. Ich meine, klar, ich kannte das meiner Mutter, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn da 16 Hände an einem Teller arbeiten und das in einem wahnsinnigen Tempo geht und da natürlich dann auch Gemälde entstehen auf diesen Tellern, die einfach Wahnsinn sind. Ja. Und da fing ich an, das zu fotografieren. Ja, so und habe da heimlich so für mich meine Fotos gemacht. Und das war dann damals, hatte das relativ schnell Anklang gefunden, weil es diese Insights, diese Kohlegrubenbilder, gar nicht so geläufig waren. Ja, weil klar, ich meine, wenn wir jetzt über Sternegastronomie, dann hast du halt diese entweder glorifizierte Porträtfotos gesehen oder glatte Teller, also perfekte inszenierte Teller. So, aber ich fand es viel spannender, die Hände und den Schweiß und das, was da unten geht, der Dampf, die Hitze zu zeigen. So, und ja, diese Bilder machten dann irgendwann die Runde und Fitus wurde immer erfolgreicher, erfolgreicher. Und irgendwann kam dann die Anfrage von dem Mattes Verlag, ein Kochbuch mit dem Fitus zu machen. Und dann sagte der Fitus, naja, cool, weil es ist ja so der Ritterschlag für jeden Koch, ein Kochbuch zu haben, so wie als Designer ist irgendwie so diese Goldtrophäe im Regal stehen zu haben, was natürlich nicht der Olymp ist und wirklich nur die Befriedigung des eigenen Egos. Ist es was was dann so gewesen, dass der Fitus gesagt hat, ja, mache ich, aber nur wenn ich es fotografiere. Und man weiß ja, dass die Verlage so ihre eigenen Fotografen haben. Und dann war es so gewesen, wo ich dann auch gesagt habe, ich war dann währenddessen Geschäftsführer in einer Stuttgarter Agentur Oddity. Und hatte da ja jetzt auch keine 40-Stunden-Woche gehabt, hatte da auch ein großes Team zu leiten gehabt oder war dafür eine komplette Unit verantwortlich. Und beim Fitus Winkler muss man halt wissen, dass der halt regional, saisonal kocht und dieses Kochbuch hätte abverlangt, dass man alle 12 Monate und alle 12 Jahreszeiten in den Bergen mitnimmt. Ne? So, und da habe ich gesagt, boah, das ist ein Wahnsinn, weil wie soll ich das zeitlich machen? Und auf der anderen Seite, bin ich Geschäftsführer in der Agentur und auf der anderen Seite mache ich ein Kochbuch, das funktioniert ja auch irgendwie nicht. Ne? So. Aber hat mich dann breitschlagen lassen, dieses Projekt, diesen Wahnsinn anzugehen. Hat da auch der Verlag, oder beziehungsweise dann war es auch so gewesen, wo ich gesagt habe, du weißt ganz genau, ich mache keine Studiofotografie. So, und die Art der Fotografie, wie ich es mache, ist jetzt für ein Kochbuch und auch auf dem Level, wo Mattes unterwegs ist, glaube ich, dass das nicht reinpasst. Und dann hatten wir es aber so gemacht, dass wir ein Shooting-Wochenende, den die Verlagsverantwortliche mit dabei hatten, die Bruni Thiemeier. Und die hatte auch gespürt, auch wieder eine Kreative und die hat schon den Ruf in der Branche knallhart zu sein und also jetzt wirklich sie weiß, was sie will und ein sehr, sehr hohes Qualitätsbewusstsein hat, wo sehr viel
Ist ja nicht
Respekt da
verkehrt, ne?
ist, ne? So. Und da habe ich gesagt,
Ja.
pass auf, wir laden die jetzt ein. Die sind dann ein Wochenende dabei, sehen, wie wir produzieren. Und entweder die essen den Style oder es muss das jemand anders machen, ne? Weil anders macht es keinen Sinn. Die war sehr begeistert davon gewesen, hat uns vertraut und haben dann die 12 Monate danach selber produziert. Kurzum, im Januar 20 wurde das Kochbuch Kräuterreich. Wie es dann so ist, war mein erstes Kochbuch. Was ich gemacht habe und wo es dann auch zum Ende hin, muss man sagen, ich es auch layouten musste, weil man mit dem Basislayout, mit dem Design nicht zufrieden war. Und dann kam irgendwie 2 Wochen vor Druckschluss, kam die Bruni Thiemeier auf mich zu und hat mich abends um 22 Uhr angerufen und hat gesagt, du Mario, oder Herr Stockhausen, so war man noch unterwegs. Das Layout der Fitus Winkler ist so unglücklich damit und ich habe das Gefühl, wir müssen da jetzt einen ganz anderen Weg einschlagen, ob ich es machen kann. Und dann, ich meine, der Typ hatte ein Jahr Zeit gehabt dafür, das Layout zu machen. Und dann haben wir in 2 Wochen, ich habe dann Urlaub genommen, 10 Tage, und dann haben wir dieses Kochbuch da durchgeballert. Und ich musste ja auch noch die ganzen Looks, die Gradings, die Post-Production für die ganzen Bilder machen. Auch wieder hart, ja, aber auch wieder hier. Ich sag mal, am Ende des Tages war dann auch wieder der Mentor, die Bruni Thiemeier gewesen, die das Vertrauen hatte und auch auch wieder eine Person, von der ich sehr viel gelernt habe, auch über die Branche sehr viel gelernt habe und auch über das Medium Kochbuch viel gelernt habe. Zusammen mit dem ganzen Team eine hervorragende Lektorin gehabt, die Simone Gerlach. Die mir auch sehr viele Insights da vermittelt hat. So, und das ganze Projekt, dieser ganze Schweiß, die ganzen Sorgen, die während des Projektes gerade in der Endphase waren, sind dann aufgegangen, indem es dann im Januar 2020 zum besten Kochbuch der Welt gekürt wurde aus 8.000 Büchern. Was natürlich für den Fitus Winkler, für den Verlag wahnsinnig toll ist. Für mich war es natürlich auch schön gewesen,
Ich wollte
aber
sagen, es war
es
dann für
war
dich auch schön, ne?
für mich ja zu dem Zeitpunkt kein Preis, der mich jetzt beruflich weiterbringt. Ne? Natürlich, also es war für mich, also jetzt klar für eine Bestätigung, dass man was richtig gemacht hat. So, und dann kam ja im Februar, kurz danach, also dann haben wir noch mehrere Auszeichnungen, in dem Jahr haben wir ziemlich viele Auszeichnungen für das Buch bekommen. Und dann war es so gewesen, Februar, Lockdown. Und dann, als dann mein Freund Vitus Winkler, der auch Patenonkel unserer Tochter ist, mittlerweile, musste dann sein Hotel abschließen und hat mich abends angerufen und hat gesagt, du Mario, was mache ich denn morgen? So, und wie geht's weiter? So, und da haben wir ziemlich lange drüber gesprochen und wenig, oder dann an demselben Abend, das war dann sehr spät in der Nacht, war es dann so gewesen, dass ich mit meinem heutigen Gründer, dem Dimitri, telefoniert habe und habe ihm die Geschichte erzählt und habe gesagt, so, hey, wie kann denn der Koch skalieren? So, und was ist denn das wahre Asset, was er hat? Und habe natürlich auch einige Köche in den letzten Jahren kennengelernt. Und je erfolgreicher sie werden, desto getriebener werden sie. Und die haben gar nicht so die Möglichkeit, wie ich es vielleicht als Designer habe, dass du dir, obwohl es natürlich sehr viele Parallelen gibt, aber ich habe immer noch die große Freiheit, mir die Zeit selber einzuteilen, auch an den Orten, an denen ich arbeite. Das hat der Koch natürlich gar nicht. Ne? So, und er hat gesagt, da muss es doch irgendwie ein anderes Geschäftsmodell noch geben, als diese 20 Tische jeden Abend voll zu kriegen. Ja? Und weil, ich sag mal, unsere Top-Liga der Köche oder auch Patissiers sind natürlich auch unsere Trendgeber, wo ja unsere kulinarischen Trends ja auch abgeleitet werden und weiter nach unten gereicht werden.
Ja,
So,
eben
und wenn man
klar.
überlegt, dass es mehr Hobbyköche gibt als Berufsköche, und ich das einen wahnsinnig tollen Beruf finde und das auch gar nicht mehr diese Klischees hat, die man noch so im Kopf hat mit Pfannenwerfen und rauer Ton. Also die Köche, die ich bisher kennengelernt habe, das sind
Die werfen keine Pfannen.
alles ganz liebe, respektvolle oder führen mit Respekt und sehr viel Empathie ihre Teams. Habe auch, ich sag mal, während der vorherigen Zeit zu den Köchen, zu denen ich einen Zugang hatte, habe ich auch sehr viel abgeleitet für meine Arbeit, um mein Team zu leiten.
Okay, zum
Unter anderem
Beispiel.
natürlich bei Oddity. Ja, ich meine, was ich wahnsinnig beneidenswert oder beziehungsweise beachtlich finde, ist ja, dass ein Koch, wenn es eine neue Karte gibt, in kürzester Zeit alle Routinen von den Wochen zuvor ja brechen muss. Und in diese 16 Leute oder wie viele auch die immer haben, muss eine komplette neue Routine etabliert werden. Ja. So, und es gibt ja nichts Schlimmeres, wie neue Prozesse in ein Unternehmen reinzubringen. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Ja. Je größer die Organisation, desto mehr Geduld muss man haben. Und ich sage, eine Koch, eine Küche, bricht das in wenigen Tagen, setzen die das um. Ja. So, und das ist was mich wahnsinnig fasziniert hat, oder auch dieses ganze Thema mit Erfolg und Niederlage umzugehen. Du gehst da abends raus, wirst gefeiert an jedem Tisch. Ein Idiot ist immer dabei, natürlich. Der vermiest dir dann den Abend. So, aber es sind ja immer genau diese absoluten Spitzen. Entweder ist es geil und du wirst glorifiziert, oder du kriegst die herbste Kritik, die du dir nur vorstellen kannst. Ja, und keine ist gerechtfertigt. Ne?
Ja.
So, was macht das mit dir als Mensch? Ja. So, und Da waren natürlich viele Schichten, die mich, wo ich auch wieder sehr viel oder beobachtet habe, auch sehr viel für mich selber abgeleitet habe, auf meinen Beruf. So, und na jedenfalls an dem Abend, wo ich mit Dimitri telefoniert habe und wir darüber sinniert haben, wo denn die Skalierungsfähigkeit eines Kochs liegt. Und das ist nicht das Kochbuch, das ist auch nicht die TV-Show am Ende des Tages.
Aber könnte man meinen, ne, heutzutage? Also
Ja,
nachdem es ja
sicher.
irgendwie
Ja.
gefühlt 1 Million Kochshows gibt mit
Ja.
unterschiedlichen Ausprägungen und
Natürlich, genau. Also, und das zeigt ja auch wiederum den Trend oder auch die Begehrlichkeit zu dem Thema Kulinarik, Essen, Food. Ne? Wenn du überlegst, dass ja in allen Bereichen, egal ob Firmenincentive egal auch welche Magazine, also jedes Magazin hat irgendwie einen Food-Bereich, Rezepttipps. Ja, selbst Playboy hat das.
Ich wollte
Ja,
gerade
so.
sagen, also gefühlt
Ne?
wirklich jeder, ne, hat
So.
das irgendwie,
Ne?
ja.
Und das TV ist voll mit Shows, auch mit Formaten, die ja schon seit Jahren laufen. Ja, und ich meine, die Mechanik ist ja immer dieselbe. Ich bin da auch jedes Mal erstaunt, dass die Formate so lange durchhalten. Aber es ist nun mal eine Faszination da drin. Ne? So. Naja, und dann hatte dann gesagt, so, hey, pass auf, ihr schwappt gerade eine neue Plattform nach Deutschland rüber, Masterclass aus Amerika. So, und da waren gerade so die ersten Protagonisten drauf, wie Gordon Ramsay im Masterclass, kennen ja, glaube ich, viele, ist ja so ein Generalist,
Ja, genau.
Und Gordon Ramsay als Koch hatte da auch seine Masterclass gehabt. Und dann hat man uns am nächsten Tag einen Account geholt, haben uns das angeguckt, haben wir gesagt, hey Fitos, guck dir das mal an. Weil es ja gut, wenn man einen Koch kennt, dann kann man ihn als Versuchskaninchen nehmen. So, er hat sich das angeschaut und ohne jetzt natürlich da Kritik zu äußern gegenüber Masterclass. Aber das, was man schaut ja immer, okay, was gibt's auf dem Markt was kann man besser machen? Ja, so, und ich sag, nach 5 Minuten rief er mich an, also nicht Gordon Ramsay, sondern Fitos, und meinte so, na, das wird schon echt schwierig, das nachzukochen, wenn du nicht kochaffin bist und gewisse Routinen inne hast. So, und dann haben wir gefragt, naja, wärst du denn bereit, deine komplette Rezeptur preiszugeben? Da sagt er, ja, natürlich. Ja, in meinen Kochkursen sage ich immer meine komplette Rezeptur. Ich halte nichts hinterm Berg.
Ist das
Weil ich,
was,
ja.
weil nur kurz eingehakt,
Ja.
was du generell erlebst bei Köchen, also dass die jetzt heutzutage offener sind, weil ich glaube, diese Rezeptur, das war ja schon, also zumindest in der Vergangenheit ja auch immer so, ja, so das große
Klar.
Geheimnis und
Klar.
na, was ist es denn jetzt, was
Klar.
es so besonders macht?
Klar.
Erlebst du da so eine gewisse Offenheit generell? Also nicht nur bei Vitus, sondern
Ja, ich glaube, es gibt da zwei Dimensionen. Die eine ist, dass die Rezeptur nicht schützbar ist. Leider. Also es hat mich erschreckt, das zu hören. Ja,
Ja, das
weil das
ist
ist die Magie und auch die Schöpfungskraft. Auf
Genau.
der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, genauso wie es im Design ist, es ist Rekombination am Ende des Tages. Ja, und ich sag mal, die Schöpfer, die schwimmen an der Wasseroberfläche, weil sie halt die richtigen Inspirationen rechts und links nehmen und daraus immer wieder schaffen, irgendwas Neues zu machen.
Ja.
So, aber um es mit Fitos Worten zu sagen, ich würde mir wünschen, wenn jeder so kochen kann wie ich oder wenn ich möchte, dass meine Rezeptur die Menschen kennen, weil dann weiß ich, dass sie sich ein Stückchen besser ernähren. So, und das war so
Das ist ein ganz schöner Gedanke, ja.
ne, das war so der Triggersatz gewesen. Und dann habe ich gedacht, naja, aber hast du nicht Angst, dass du weniger Gäste in deinem Restaurant hast? Und so sagt er, nee, weil bis der meine Rezeptur nachkocht, bin ich schon wieder 3 Jahre weiter. Ja, so und, aber
Ja.
es ist ja so, also auch wenn es dasselbe Menü gibt, ja, oder dasselbe Gericht ja über eine gewisse Zeit, jede Woche wird es weiterentwickelt, jede Woche kommt irgendwas hinzu. Ja, so, und das sind halt, klar, wie jeder dieser Köche und Patissiers, ja, die auf dem Level arbeiten, wenn ein Rezept fertig ist, dann sind die ja mit den Gedanken ja schon bei der nächsten Thematik. So, und das ist auch was, wo ich ja auch, ich habe ja jetzt auch in den letzten 25 oder 20 Jahren viele Schüler gehabt, ja, und denen habe ich auch immer meine ganzen Tipps und Tricks gezeigt. Ja, warum soll ich hinterm Berg halten? Ich habe mir immer gewünscht, jemand im Team, oder das war mein Ziel gewesen, dass jemand in meinem Team besser wird, ja, oder sich toll entwickeln kann. Ja.
Ja.
Ich muss mal sagen, kleine Side-Story. Ich hatte mal einen Bewerber da gehabt. Ein sehr introvertierter Typ. Ich hatte damals unserer HR-Chefin schon während des Gesprächs Signal gegeben. Wir hatten immer so ein Anzeichen, dass, wenn das nichts ist, ich mir nicht die Stunde antue und dann ein Exit-Wort habe. So, und dann hatte ich nur noch, habe ich gesagt, komm, jetzt stellst du mir eine Frage und danach gehst du raus. Und dann habe ich gesagt, du, wo willst du denn eigentlich in 5 Jahren stehen? So, und das ist ja das, wo ja viele, ist ja eine ganz banale Frage, aber
Ja.
die meisten setzen da aus. Ja. So, und dann sagte er, ganz ehrlich, ich will auf deinem Stuhl sitzen. So, und das fand ich geil. Da habe ich gesagt,
Ja.
bitte? Also, wie cool ist das denn? Das hat noch nie ein Bewerber zu mir gesagt. Und da musst du schon Eier haben, um den
Ja.
rauszuhauen. So,
Ja.
und das fand ich so imponierend. Ich bin aufgestanden, bin gegangen, habe aber gesagt, pass auf, am 1.8. fängst du an. Unsere HR-Chefin war total irritiert gewesen. Die kam danach komplett entsetzt ins Büro und hat gesagt, hey Mario, was war denn das gerade bitte für eine Aktion? Da habe ich gesagt, aber wie geil ist das? Der Typ kann nicht reden. Ja, der kann nicht aus sich raus. Aber der ist gut, der hat Ziele, der ist engagiert. Und so war es auch. Also er saß dann nicht auf meinem Platz nach 5 Jahren, aber er hat eine tolle Karriere hingelegt. So, und das war nur ein kleiner Einwand gewesen. So. Ja, aber um zurückzukommen, und dann ging es ja auch los, so im Februar, März, dass ja viele Köche sich mittags ja bei, oder die Ehefrauen und Lebensgefährtinnen ihre Männer gefilmt haben, während sie das Mittagessen am Machen,
Ja.
am Zubereiten waren. Ja. Und das waren ja so diese Banalitäten des Alltags, ne? Was man halt mittags so isst, weil der Koch ja dann auf einmal auch ganz normales Familienleben geführt hat. Sollen ja auch viele Kinder entstanden sein in der Zeit. Bei den Köchen. So, und dann war es dann so, dass die halt auf Instagram live gestreamt worden sind oder auf YouTube hochgespielt wurden. Und dann saßen die Kinder nebenbei, es war zu Hause in der Küche, es war diese alltägliche Eklektik, ja,
Sehr
und
nahbar, ja.
sehr nahbar. Und da gab es eine wahnsinnige Interaktion drauf, ja, mega viele Rückfragen gestellt worden sind. Entweder so, hey, ist cool, oder hey, wie hast du das jetzt mit den Kartoffeln gemacht, oder warum, wie kannst du das mal, dass du so schnell schälen kannst, etc. Ne? Also so, und es entstand halt eine richtige Interaktion. So. Und das hatten wir dann auch in den folgenden Wochen beobachtet, Dimitri und ich, und dann kam uns die Idee dazu, pass auf, es sind ja dann auch die beiden anderen Wettbewerber im Markt entstanden, Siebenhauben und Meisterklasse, ja, die natürlich auch eine Inspirationsvorlage waren, sich auch auf ein Thema zu konzentrieren und nicht wie Masterclass aus Amerika, der große Generalist ist. So. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir wollen das, was die Welt braucht, ist die Antwort auf das Wie Ja, also wie entsteht ein Gericht? Ja, weil Rezepte haben wir genug. Ich sagte es ja eingangs, in jedem Magazin, das ich aufschlage, gibt es Rezepttipps. In den TV-Show, in den AEM-Kanal gibt es ein Kochformat. Und aber das, was es tatsächlich braucht, ist ein Format, das so in die Tiefe geht, dass es die einzelnen Schritte erklärt. Und das kann auch kein Kochbuch leisten. So, es gibt ja ganz oft oder
Nee.
so, hey, nee, die Rezeptur stimmt nicht. Ja, klar, kommt auch vor, dass die Mengenangaben nicht stimmen. Aber wenn du wirklich eine Rezeptur in ihre Herstellung runterschreiben würdest, dann wäre es ein Roman. Ja, so. Und
Ja.
so kamen wir halt auf die Idee zu sagen, okay, wenn wir das machen, dann machen wir das didaktisch richtig und geben diese ganzen wertvollen Side-Tipps, die du nur bekommst, wenn du auch tatsächlich eine Ausbildung machst. Also wenn du einen Koch als Mentor hast. Ja? So, und wann macht Lernen Spaß? Ja, wenn du Zugang zu einem Menschen hast. Ja? Und das ist das, was ich in meinen letzten 20 Jahren, deswegen auch dieser epische Vorspann gerade, zu dem du mich motiviert hast, den ich normalerweise nicht erzähle, ist es so, dass die Menschen, die mich weitergebracht haben, nahbar waren. Es waren absolute Raketen in dem, was sie getan haben, in unterschiedlichen Bereichen. Aber es waren alles Menschen, die mich sehr nah an sich haben rankommen lassen. So, und das ist das, wo du auch dann anfängst, das so für dich zu reflektieren und auch aufzunehmen, dass du auch selber anfängst zu reproduzieren und selber auch daraus deine eigene Stilistik ja entwickelst. Ne? So, weil wenn ich dir jetzt sage, komm, jetzt lernen wir mal kochen, dann wirst du sagen, ja, okay, nächstes Jahr, jetzt bestimmt nicht, habe ich keinen Kopf für. Ne? So.
Ja.
Ne? Genau, so, und dann kamen natürlich die Parameter dazu, okay, um was nahbar zu machen, um was menscheln zu lassen, darf es nicht glorifiziert werden. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, wo meine Fotografie halt mit anfing. Ja. Deswegen ist dann für uns auch dieses Konzept geboren, es muss in dieser Küche zu Hause sein. Weil was macht das fragt sich ja jeder, so wie lebt ein famous person? Ja, ich meine, es gibt ja
Klar.
erfolgreiche Formate, wo Privathäuser gezeigt werden. Ja, also da liegt ja die Faszination drin, wie lebt ein Superreicher, wie lebt eine berühmte Person. Und so ist es genauso bei unseren Küchen, oder bei unseren Köchen. So, was haben die? Haben die monsterperfekte Küche zu Hause, 200
Ja, klar.
Quadratmeter perfekt eingerichtet? Nee, klar, die haben auch natürlich mal größere, mal kleinere Küchen, aber es ist die Haushaltsküche und darauf kommt es an. Ja.
Also
So,
praktisch so eine Küche, wie wir sie alle normal vielleicht auch zu Hause haben.
ja, genau, ja.
Also
Also die
nicht mit
normalen
tausend
Geräte.
extra, ja,
Nein, da
genau.
steht kein Salamander,
Also
kein
hat,
Vectomat,
nee,
ne, diese
genau.
Magic, ja, oder ein Dörrautomat oder sowas steht halt nicht rum. So, und dann haben wir gesagt, okay, dieses Konzept muss zu Hause stattfinden, dass du nicht diesen Vorwand hast, naja, A ist ein Sternekoch und hey, ich bin Hobbykoch, kann ich niemals nachkochen, was der macht. Ja. So,
Das heißt,
so
ihr habt
und
so Hürden genommen, die es
komm,
normalerweise dann,
genau.
ne?
Ja, genau. Also einmal die Hürde der Kochjacke. Ja, weil das ist was anderes, wenn du einen Jan Hartwig in der Kochjacke siehst, oder ihn in seiner Freizeitkleidung, was ja auch dann wiederum einen ganz anderen Mensch aus dieser Person macht, weil die Uniform weg ist. Ja, und dann siehst du
Ja,
auf
klar.
einmal, hey, also mit dem identifiziere mich, weil er eine ähnliche Attitude hat, dasselbe Klamottenlabel trägt, ja, oder denselben Style hat wie du selber. Und schon sagst du, hey, es ist nicht mehr einer der erfolgreichsten 3-Sterne-Köche, die wir in Deutschland haben, ja, sondern es ist mein Dude, ja, am Ende des Tages. Ja, so.
Ja.
Und das, was natürlich dann auch wahnsinnig hilft, ist, die Lebensgeschichte zu erzählen, weil das ist das, was ja auch fasziniert. Ne?
Ich
So.
wollte gerade sagen, was ihr ja nicht macht, das mal so kurz vorausgeschickt, ihr entzaubert die Leute ja nicht.
Genau.
Also das ist es ja nicht, ne? Also bei aller Nahbarkeit sind es ja trotzdem Menschen, die auf ihrem Gebiet einfach unfassbar viel drauf haben, ja,
Ja,
und so
mega.
eine ganz große Faszination halt einfach da mitgeben, sondern ihr geht ja einen anderen Weg eben damit, dass nur so diese Klammer, weil das ist mir so durch den Kopf gegangen, ja, wenn man die Filme dann auch sieht. Aber ja,
Ja,
erzähl ruhig etwas darüber. Ihr nennt euch ja nicht umsonst das Netflix der Kulinarik, ja?
wobei man da sagen muss, die Menschheit braucht halt Analogien, die sie verstehen.
Ja,
Ja,
klar.
wir rühmen uns nicht, ja, wir rühmen uns nicht mit Netflix. Das war irgendwann so eine Spaßaussage gewesen.
Aber die hängen
Aber
bleiben, ja.
das Prinzip ist aber da und du brauchst halt Gelerntes, um Neues zu verstehen. Ja, so, und
Ja.
wenn ich sage, hey, pass auf, der Golden Circle ist das Netflix des Kochens, dann kann auch selbst meine Mutter, also ich sag meine Mutter, das Alterssegment des Mitte-60-Jährigen, der durchaus Netflix ja kennt, ja, der kann dann damit was anfangen und sagen, ah, okay, das hat irgendwas mit Streaming zu tun, irgendwas mit Film.
Genau. Irgendeine
Ja,
Brücke
so.
ist
Und
halt da
irgendwas
vielleicht,
mit
ja.
Essen natürlich. So. Und damit schaffst du natürlich schon mal eine gewisse Nähe oder auch Neugierde. Ja, so. Deswegen war das so ein Anfangssatz gewesen, den wir genutzt haben, wo wir gemerkt haben, der funktioniert gut. Aber das ist natürlich nicht unser Markenclaim. Ne? Wir wollen da jetzt
Aber
nicht jemand aus Amerika auf uns
nein, nein, nee,
beschwören.
klar.
Nein, aber so ist dann in langsam die Idee zu Golden Circle geboren worden, dass wir gesagt haben, okay, für uns ist ein erfolgreiches Konzept, um wirklich was zu bewirken, weil die andere Dimension, gibt es ja noch eine weitere Dimension, dass wir ja permanent damit konfrontiert werden, uns gesünder zu ernähren. Und die darauffolgenden Monate der Corona-Zeit haben ja auch gezeigt, dass wenn die Menschheit Zeit hat, setzt sie sich mit der Thematik auseinander. Wie viele Menschen haben auf einmal die Herausforderung des Sauerteigansetzens für sich entdeckt, ja, oder ihre Ernährung umgestellt, auf andere kulinarische Ebenen gesetzt, ja, so, und dieses Auseinandersetzen und darin dann auch für sich selber die Challenge zu sehen, immer besser zu werden, ja, und das ist ja dann was, ne? Du machst das erste Brot, ist schon cool, aber beim nächsten Mal willst du die Löcher größer haben, noch mehr Aroma rein haben, die Kruste noch geiler haben, etc. pp. Ne? So, und so ist es ja mit allem. Ne? Du fängst an mit einfachen Dingen zu kochen und irgendwann hast du nicht mehr von IKEA deine Tools, sondern halt von Rössle, WMF und wie sie alle heißen. Und dann ist es auch nicht mehr die IKEA-Küche, sondern die von V-Zug oder Gaggenau oder sonst was. Ja? So, du bist ja der menschliche Antrieb, sich immer besser auszustatten. Ja, ist im Sport auch nichts anderes. Irgendwann hast du halt, wenn du es leisten kannst, ein Vollcarbon-Fahrrad. Ja, auch wenn du dann nicht mehr so schnell Fahrrad fahren kannst, wenn du dir das leisten kannst. So ist aber mit der Küche natürlich nicht. Ne? Das Ganze ewig machen. Nein, und dann, genau, haben wir gesagt, okay, auf der einen Seite haben wir das ganze Thema, die Propaganda in der Werbung, Bio, die unterschiedlichen Ernährungsrichtungen, vegan, vegetarisch, regional, saisonal. So, aber das, was ja fehlt, ist ja wirklich zu sagen, was bedeutet denn regional, saisonal? Wenn ich meine Erdbeere weiterhin im Dezember bekomme und mich jeden Weihnachten drüber aufrege, selbst meine Frau, die hervorragend kochen kann und wir hier fast auf, also ja, zu 90% auf Convenience verzichten, liegt dann doch noch mal die Erdbeere im Korb, wo du nachher sagst so, also A, sag, ja, die Erdbeere schmeckt gar nicht. Und dann sag ich, warum kaufst du sie denn? Was soll das? Ne? So, und jetzt Beste Beispiel ist natürlich immer zu sagen, ja, es gibt jetzt tolle Beispiele, dass es eine Generation Kinder geben soll, die denken, dass die Milch aus einer lila Kuh rauskommt. Ja, war ja vor Jahren mal, wurde das ja auch propagiert. So, aber das Thema liegt ja gar nicht so weit weg, dass auch viele Menschen in unserer Generation, und unsere meine ich sag mal, die Kinder der 70er Jahre, die ja noch regional, saisonal weitestgehend aufgewachsen sind, heute nicht mehr wissen, wann ist Kohlrabi-Zeit, wann ist Spargelzeit, ja, oder wann ist Erdbeerzeit. Ne? So, und das ist natürlich auch was, was wir mit unserem Format aufklären wollen, nicht propagieren, sondern aufklären wollen, diese Banalitäten unserer Ernährung. Ja, weil du liest überall, dass wir was ändern müssen, dass wir uns saisonal ernähren müssen. Aber was das tatsächlich bedeutet, also das Know-how dahinter, das bekommst du nicht vermittelt. Du musst du dich selber kümmern.
Ja, man ist so ziemlich allein gelassen damit, ja.
Ja.
Genau.
Und ich sag mal, und unsere, ich sage jetzt Sterneköche, es gibt natürlich noch ganz viele andere Köche, die auf demselben Niveau unterwegs sind. Aber wir arbeiten in unserem Format in der aktuellen Phase mit Sterneküchen zusammen. Das sind ja die, die das leben. Ja? Also in ihren Rezepten oder Gerichten
Ja.
so. Und so, und daher ist es auf der einen Seite natürlich genau dieses Wissen über Lebensmittel zu vermitteln. Und das ist nicht komplex, das sind zum Teil auch ganz einfache Side-Tipps, wie woran erkenne ich ein gesundes Schweinefleisch. Ja? Das ist keine Rocket Science, sondern das ist relativ einfach. Je weißer das Fett ist, desto besser wurde es ernährt, ja, gefüttert, mit guten Lebensmitteln gefüttert. Ja. Wenn das Fett gelb ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es kein gutes Leben hatte. Ja. So, und so, und du sagst jetzt, oh, ja, jetzt haben wir wieder das arme Schweinchen, aber weißt du, das sind halt solche ganz einfachen Wings. Oder auch einer unserer Köche hat mal gesagt, pass auf, auch wenn es paniert ist oder andersrum, wie soll ein schlechtes Lebensmittel, was du isst, dafür sorgen, dass es dir gut geht?
Ja, ist
Finde
eigentlich
ich
klar.
einen ganz magischen, ja, ist genau, ist
Ja.
absolut logisch. Du machst dir nur keine Gedanken. Und trotzdem kaufst du weiter die Erdbeere im Winter. Ja, aber dass die Erdbeere aus Peru kommt, grün, stinkend, im Frachtflieger hier rüber kommt, ja, die kann dir nichts Gutes tun. Oder das Tier, was in der Massentierhaltung war. Nur weil es paniert ist und du das Stück Fleisch nicht mehr siehst,
Das macht's nicht besser.
macht
Nee.
es nicht besser. So, und das finde ich halt so eine starke Aussage, die bleibt dir im Kopf. Und jedes Mal, wenn du am Regal stehst irgendwo, machst du den Quercheck. Ja, und das ist Lernen, das ist Knowledge. Auf dem Niveau das ist unser Anspruch, das so in die Welt zu bringen. Und das versteht sogar meine 9-jährige Tochter. Also als sie den Satz zum ersten Mal gehört hat, war sie wesentlich jünger gewesen. So, und das ist immer der beste Querschnitt, wenn es ein Kind versteht, wenn es ein Kind
Ja,
spürt. Ja.
das stimmt, ja.
So. Ja, wie soll ein Lebensmittel, auch egal ob eine Karotte oder ein lebendes Tier, wenn es nicht wertvoll und nachhaltig aufgewachsen ist, tut es unserem Körper auch nichts Gutes. So. Ja, und das ist die eine Säule, und da haben nun mal unsere Köche eine wahnsinnige Kompetenz drin, weil die sich jeden Tag mit Qualität auseinandersetzen. Und natürlich auch die Menschen, mit denen wiederum unsere Köche zusammenarbeiten, sprich die ganzen Produzenten, die sind ja über Jahre ausgewählt worden, auch wieder Beziehungen aufgebaut worden und auch wieder das ganz tolle Menschen, die das mit so einer Passion und Disziplin machen, was auch mega faszinierend ist. Ja, und so bauen wir auf einmal so eine Kette auf, das Storyboard für unser Produkt ist, dass wir dann gesagt haben, okay, pass auf, das Rezept kochen ist das eine, ja. Verstehen tue ich es aber, indem ich den Kontext aufmache. So, und den Kontext mache ich dann auf, wenn ich zum einen mehr über das Leben meines Mentors weiß. Wie geht er mit den Höhen und Tiefen um? Wir gehen da ganz tief rein. Wir schlagen nicht irgendeine Zeitung auf oder Wikipedia und gucken, was biografisch der Mensch erlebt hat, ja? Sondern wir tauchen in die Familie ein, wir tauchen ins Berufsleben ein, wir tauchen auch in die stillen Momente ein. Und egal, ob wir mit einer Cornelia Poletto 4 Tage zusammen nach Modena fahren und dort ihre Produzenten besuchen und dort dabei sind, wie sie mit denen spricht, wie sie neue Lebensmittel selber entdeckt, ja, so, und das sind so tolle Momente, oder wir bei Jan Hartwig zu Hause bei seinen Eltern sind oder einen Abend mit seinen Freunden verbringen, oder mit ihm auf die Rennstrecke gehen, weil er leidenschaftlich gerne Kart früher gefahren ist. Das sind nachher die Geschichten, die noch keiner kennt, ja, oder noch nie wirklich erzählt worden sind. Ja. Und dann schaffst du es auch aus den unseren Protagonisten oder Mentoren auch diese stillen Momente so einzufangen, wo sie auch sehr, sehr offen darüber sprechen, was diese Karriere für sie bedeutet. Ja. Oder auch die Visionen, die sie in sie tragen. Ja. So, und daher auch Netflix fürs Kochen machen wir nicht nur reine Masterclasses mit Rezepten, sondern machen auch von unseren Köchen Dokus. Sind immer so zwischen 25 und 35 Minuten lang. Also angenehm konsumierbar. Und da kannst du so viel für dich selber, auch wenn du gar nicht kochaffin bist, ja, wo du sehr viel für dich selber rausholen kannst. Ja. Und das ist halt auch was, ne? Lebenswege inspirieren und motivieren. Ja.
Ja,
Und wenn
klar.
ich weiß, dass eine Cornelia Poletto dieselben Probleme in ihrem Job erlebt hat, wie ich sie in meinem Job erlebt habe, und auf einmal aber höre, wie sie damit umgegangen ist und ich den Match mache, wie ich damit umgegangen bin, und sagen kann, so, hey,
Ja.
das war schon smart, was sie gemacht hat. Oder das war cool. Ja, so,
Ja.
genau. Ja. Ja, genau. So, und daher haben wir gesagt, okay, was es braucht, ist, menscheln tun wir über Dokumentationen. Menscheln tun wir, indem wir nicht die Kochjacke anhaben und indem wir zu Hause sind bei den Köchen. Und dann, was es dann noch braucht, um auch die Scheu oder den Respekt vor dem zu bisschen abzubauen vor den Gerichten, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen auch immer eine Staffel, ein eigenes Topic mit Basiswissen. Weil es sind die kleinen Dinge, die das Essen oder die den Erfolg ausmachen. Und das ist, wenn ich die Hollandaise selber mache und nicht aus dem Tetrapack zu Hause in den Topf erwärme. Ja? Und auch wenn man denkt so, boah, Hollandaise ist bestimmt wahnsinnig schwierig. Nein, es ist nicht schwierig. Es ist Timing und es sind eine Handvoll Zutaten. Und du brauchst ein bisschen einen kräftigen Arm, ja? Oder einen
Ja, genau.
Thermomix zu Hause. Ja? So. Gibt es ja auch von anderen Marken. So machen wir keine Werbung. So, aber zu wissen, ja, dass das Kartoffelpüree davon abhängig ist, wie viel Butter drin ist. Je mehr drin ist, desto geiler wird's. Haben wir
Hat meine
gesagt,
Oma auch immer gesagt.
ja, aber da
Ja.
sagst du es ja, ne? Weil ich meine, am Ende des
Ja.
Tages was ist Geschmack? Geschmack ist Aspiration. Ja, das ist nicht, also das ist Prägung, ja, schon
Ja.
im Mutterleib. Ne? Geschmack sind einfach nur Erinnerungen. Erinnerungen an Urlaube, Erinnerungen an die Oma, Apfelkuchen, Kartoffelpüree, ja, der Kloß, der Schweinebraten, das ist das, wonach wir uns heute sehnen. So, und das Groteske auch wieder da, genauso wie die Erdbeere. Ich gehe dann irgendwie sonntags, mittags, weil es gerade so wohlig ist zu Hause. Ich habe dieses heimische Gefühl und jetzt was fehlt? Ein schöner Kaffee und einen schönen Apfelkuchen. So, was mache ich? Ich gehe irgendwo hin, hole mir einen Apfelkuchen, bin enttäuscht, dass er nicht so schmeckt. Ja, woran liegt's? An mir selber. Ich könnte ihn selber
Ja,
backen. Ja, aber ich
genau.
weiß nicht wie. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht wie. So, und darauf geben wir die Antwort. Also, und daher ist es so, dass es für uns elementar auch ein wichtiger Baustein ist, dass der Koch auch sagt, okay, wie ist meine Küche ausgestattet? Was brauchst du, um meine Küche nachzukochen zu können? So. Und, oder auch, wie viel Messer? Was für Messer brauchst du? Du
Ja,
brauchst nicht
da
immer die, ne? Du brauchst nicht die japanischen Messer für 800 Euro. Es reichen vier Messer aus, um alles das machen zu können, was du brauchst. Ja. Genau, und ja, und dann haben wir da vom Kräuteröl übers Kartoffelpüree, über die Sauce Hollandaise erzählen oder haben wir dann einzelne Folgen, die genau diese Themen behandeln. Ja, und da gibt es dann auch ganz viele Insights, wie dass überall dort, wo du Knoblauch ins Essen tust, auch immer ein bisschen Ingwer dazu tun solltest, weil es dann besser ist. Also viele haben ja Probleme damit, Knoblauch zu verdauen. So, das kriegst du hin, indem du einfach mit Ingwer dagegen steuerst. Ganz einfacher Trick. Ja.
Cool. Das wusste ich jetzt auch nicht.
Siehst
Also,
du? So, ja.
ja.
Ja, aber so geht das Schlag auf Schlag. Ne? Und so,
Ja,
und es ist auch
klar.
so, es ist ja nicht so, jetzt wenn wir jetzt eine Rezeptur, also in einer Masterclass drinstecken, dass dann knallhart gesagt wird, so jetzt machen wir das, machen wir das, machen wir das, machen wir das. Ja, so, sondern der Koch permanent erzählt, okay, jetzt wie das mit dem Knoblauch, hey, tu ein bisschen Ingwer dazu. Ja, dann wird es bekömmlich, ja, weil am Ende des Tages willst du ja nur das Aroma haben vom Knoblauch. Ja. So. Oder Lauch, ja, wie wasche ich einen Lauch? Ja, viele machen keinen Lauch, weil sie keine Lust haben, dauernd auf Sand zu beißen oder frischen Spinat. Die holen dann lieber aus dem Tiefkühler, weil sie nicht wissen, wie man wirklich einen Spinat wäscht, so dass er am Ende dann auch noch Geschmack hat und nicht alles rausgewaschen ist. Ja. So, und das ist das, was der Koch permanent alles erzählt und auch zeigt. Ja, so. Und so haben wir mehrere Layer in so einer Masterclass, die dann ganz sehr viele wertvolle Tipps und Tricks geben. Und unser Anspruch ist ja nicht, dass, und das ist auch nicht der Anspruch des Kochs, dass du eins zu eins dieses Gericht nachkochst, sondern über das, was du dort siehst, anfängst, das Gericht selber für dich weiterzuentwickeln. Ja, und daraus Adaptionen zu machen,
Ja,
zu
schöner
neu zu
Gedanke,
rekombinieren.
ja.
Ja, so. Und dann lernst du kochen. Ja.
Toll.
Ja. Und auf der anderen Seite, und das ist so das oberste Thema, ist, dass natürlich genauso wie Sport ist Kultur am Ende des Tages. Es bringt Menschen zusammen. So. Und das, was die heutige Zeit zumindest mehr brauchen, was ja auch mehr die Sehnsucht ist, die in uns selber ja drin liegt und durch die wir angetrieben werden, ist unsere Kultur zu leben, selbstbewusst zu leben, zu wissen, wo wir herkommen, und diese Kultur mit anderen zu teilen. Ja, so. Ich sage mal, die erfolgreichsten, oder ich sage immer, wenn ich ein neues Team bekommen habe in meinem vorigen Leben, dann habe ich immer als allererstes, habe ich alle zu mir nach Hause zum Essen eingeladen. Und wir haben gemeinsam gekocht. So, das ist der Icebreaker. So auch, warum machst du Geschäftsessen? Natürlich, weil du direkt auf einer anderen Ebene bist. Warum machst du gemeinsam Sport? Entweder mit Kunden, damals habe ich entweder bin ich zusammen Radfahren gegangen, ja, weil dann bist du sofort auf dem Du oder zu einem sportlichen Event gegangen. Du begegnest dir auf einer sehr empathischen, emotionalen Ebene und hast nicht dein Business-Korsett an. Und beim Essen ist es genauso. Wenn es schmeckt, wenn alle am Tisch sitzen und dann auch noch Family-Dish-Gerichte hast, dann gibt es ja nichts Schöneres und Intimeres, wie gemeinsam zu essen.
Das stimmt, ja. Schön.
So. Und das machen wir mit Golden Circle.
Das heißt, man, genau, um das noch mal ganz kurz zu beschreiben,
Ja,
es
genau.
ist eine Plattform, auf
Genau.
der ich mich anmelden kann und dann all das bekomme, was du ja gerade beschrieben hast. Also ich lerne Köche kennen, ich
Genau.
bekomme eine ganze Menge Tipps und Hacks, ja, wie ich ein gutes Lebensmittel erkenne, wie ich es verarbeite, in meiner Küche, ohne dass ich jetzt so mega fancy Stuff da habe, sondern halt
Genau.
wirklich quasi mit Bordmitteln, ja, also was man halt eben so zu Hause hat, ohne dass man sich jetzt noch tausend andere Sachen neu erschließen muss. Also ihr seid ja gestartet im Dezember letztes Jahr. Da
Das
habt
sind wir
ihr
online gegangen,
online
gestartet.
gegangen,
Also
genau,
es war
dann
ja so
startet schon
gewesen,
eher.
im Februar fingen so die Idee an zu reifen und im Mitte März haben wir gesagt, du pass auf, Fitus, wenn wir schon Freunde sind, dann bist du auch mein Versuchskaninchen. So, und
Sehr
dann
naheliegend, ja, klar.
hatten Demi und ich dann uns aber gesagt, okay, pass auf, wir machen mal einen Testdreh. Haben uns 4 Tage eingeschlossen im Mai, haben 2 Staffeln abgedreht. Ganz, also ganz wirklich mega pragmatisch. Wir haben das zu dritt gemacht. Ein Kameramann, Dimi hat Regie gemacht. Ich habe währenddessen fotografiert und das ganze Styling und so gemacht. Also auf 3 Leute alles verteilt. Heute drehen wir mit 6 Kameras und haben ein bisschen größeres Team. So. Haben das einfach ausprobiert. So, und der ursprüngliche Gedanke war ja gewesen, komm, wir machen mal zwei Köche, stellen das mal online. Es gibt ja immer so mehrere Strategien, wie man ein neues Konzept aufziehen kann. Unser erster Gedanke war gewesen, wir machen mal einen Piloten, einen kleinen Blueprint. Ja. So, und ich meine, die Köche untereinander sind ja alle super vernetzt. Es gibt ja zig WhatsApp-Gruppen, wo sich ausgetauscht wird, mal offizielle, mal inoffizielle. So, und der Koch hat ja auch so die Eigenschaft, immer schnell alles zu posten, ja, so oder weiterzuleiten. Und so ist sehr schnell eine Neugierde entstanden, worauf wir dann kurz darauf im Sommer mit dem Andi Schweiger auch einen Dreh gemacht haben. So, und dann ist das Interesse an der Idee immer stärker geworden. So, und
Was habt
im
ihr denn,
Ob
also nur so kurz eingehakt, du hast
ja.
gesagt, okay, wir machen mal einen Pilot, ihr habt einfach mal
Ja.
getestet. Wo habt ihr das denn hingestellt? Also wer
No,
konnte
noch
sich
gar
das
nicht.
an? Noch gar nicht. Also
Gar
einfach nur
keiner.
für euch habt ihr das
Das
erst.
war, genau, Idee war gewesen, hey, wir machen 2 Köche. Oder erst war nur Fitus. So, und dann hatte Fitus, kennt den Andi Schweiger. So, und dann hatte er uns den Kontakt zum Andi Schweiger hergestellt. Der war auch direkt angefixt von der Idee gewesen. Und kannte auch das Kochbuch Kräuterreich. Ne? So, muss man ja auch sagen. Das hat uns sehr viel die Türen natürlich geöffnet, weil viele unserer Mentoren hat dieses Buch im Regal stehen. So, und damit war schon mal dieser Icebreaker weg. Oder auch zu sagen, ich meine, der Koch will natürlich denselben Anspruch in die Projekte, die er neben seiner Küche hat, die müssen denselben Anspruch haben. Ja, so, und es gibt ja nichts Schlimmeres, sich auf was Neues einzulassen, weil er ja auch keine Zeit hat. Und keinen Nerv hat, was ja komplett nachvollziehbar
Ja,
ist.
wollte ich gerade
Ja,
sagen,
so.
ja, das ist.
So muss sagen, das waren schon unsere Vorschusslorbeeren gewesen. Sich auch auf das Thema einzulassen, muss ich auch sagen, das ist ja auch ein zeitlicher Aufwand, ja, dass sich also jetzt sich 4 Tage da mit uns einzusperren und bis an seine Leistungsgrenze getrieben zu werden bei so einem Dreh. Weil man muss auch sagen, für den Koch ist das schon wahnsinnig anstrengend. Seine Automatismen zu erklären, weil
Ja,
der
und
macht
damit ja
einfach,
ein Stück weit unterbrechen auch, oder? Also das ist doch gar nicht so, dass der einfach so geschmeidig vor sich hinkochen kann. In dem Moment, wo er was erzählt, ist es ja auch nicht ganz, oder?
Ja, also ich meine, klar, der eine kann es besser, der andere ist es, für ihn ist es ungewohnter, das zu tun. Die Challenge ist, oder unser Anspruch ist natürlich, so wenig wie möglich Cuts zu machen, also zu unterbrechen. Bei uns sind, wenn, es sind nur die Cuts, wo dann ein Arbeitsschritt nicht ausführlich erklärt wird oder dann doch der Klassiker kommt, Kühlschrank geht auf und es kommt eine Konsommé da rausgewandert. Und sagst, hey Jan, was ist denn ja ein Konsommé? Dann sagt die Hand zu Recht, wie, du weißt nicht, was ein Konsommé ist, weiß doch jeder. Das weiß nicht jeder. Ne? Also, okay, Konsommé steht nicht in der Rezeptur drin. Nee, müssen wir in eine extra Masterclass-Kurs machen und das in das Basiswissen stecken. Ja, weil eine Konsommé kaufst du jetzt auch nicht im Supermarkt. Ne?
Ja,
So, ja.
stimmt.
So, das ist klar. Also daher haben wir gesagt, nee, wir machen zwei Köche. Machen eine Webseite, wo wir das schnell online stellen, tun so, als ob da schon was ist, ja, aber ist natürlich nur zwei, und wenn wir dann sehen, okay, da kommt eine Interaktion drauf, dass wir dann sagen, okay, jetzt investieren wir mehr Zeit oder das Ding wird begraben und es gibt, die Köche haben ein paar schöne Videos und das war's. Ja, weil man muss ja auch sagen, sowohl Demi und ich waren zu dem Zeitpunkt ja noch voll in unserem Job. Dimitri ist bei Mercedes in der Strategieabteilung, hat also auch keine 40-Stunden-Woche, obwohl es Konzern ist. Aber daher war das ja komplett in unserer Freizeit, haben wir das ja gemacht. Ja. So, und dann war es aber so gewesen, dass Andi hatte einen Auftritt im ZDF gehabt, einen Tag nach unserem Dreh. Und er hatte in seinen Stories von unserem Dreh gepostet und dann hatte der Moderator ihn gefragt, hey, was hast du in den letzten Tagen gemacht? Dann hat er von Golden Circle erzählt und er sagte, hey, was ist ein Golden Circle? Ja. So, und dann war es so gewesen, dass vom ZDF dann Interesse gezeigt wurde und die Kontakt zu uns haben wollten. So, was zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar keinen Sinn gemacht hat. Aber da haben wir gemerkt, und dann kam auf einmal kam das Schlag auf Schlag, dass dann im Spätsommer ziemlich viel wir kontaktiert wurden und auf das Thema angesprochen wurden. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wenn wir an den Markt gehen, dann nicht mit einem Piloten, wir müssen richtig an den Markt gehen. Und dann müssen wir auch mit einem Portfolio an den Markt gehen, wo unsere beiden Wettbewerber, wo wir auf Augenhöhe sind oder wo wir in der Anzahl der Mentoren aufschließen. Ja, so. Wir haben uns ja ganz klar von Anfang an Premium positioniert, aber trotzdem noch zu einem demokratischen Preis, was natürlich noch nicht jeder so richtig gematcht bekommt, weil jeder ist auch irgendwie so in unserer DNA irgendwie drin, wo man sagt, alles, was geil aussieht, ist monströs teuer. Nee, wir sind es nicht. So. Ja, und dann ging es los, dass wir dann nach dem Andi dann direkt mit wem haben wir dann? Dann haben wir mit Jochen Gauers als nächstes gedreht in Hamburg. Dann kam Jan Hartwig und die Cornelia Poletto und der Sascha Sternberg. Und das haben wir dann bis April des Folgejahres, also 21, hatten wir dann diese sechs Protagonisten, die Masterclasses produziert. Bis dato waren wir nur drei Leute gewesen. Also drei Leute haben parallel natürlich dann auch die Plattform hochgezogen. Das ist der Fabian, auch mittlerweile unser Co-Founder. So, und unser Vierter im Bunde, unser vierter Co-Founder ist der Andreas Ramelsberger, der eine Produktionsfirma hat. Und über ihn haben wir halt alles das, was wir noch an Leuten brauchten, natürlich bei ihm geholt. So, und haben dann auch mit jedem Dreh natürlich wahnsinnig viel dazugelernt. Wir sind dann natürlich auch sehr pragmatisch und auch wieder blauäugig reingegangen. haben dann natürlich auch mit jeder Masterclass dazugelernt. Blauäugig heißt nicht, dass wir unprofessionell reingegangen sind, aber es gibt halt wahnsinnig viele Sachen, auf die man achten muss. Ne? So, und das sind dann zum Teil auch wieder oft die Banalitäten des Alltags, ne? Also die richtigen Perspektiven einzufangen, weil wir ja kein Film sind, der 10-mal zeigt, okay, jetzt halt das Messer so, damit wir richtig geile Aufnahmen haben von dem Zwiebelschneiden, dass die Zeitlupe runterfallen, bla bla bla. Also so diese pornöse Inszenierung, sondern wir drehen alles das, was man von uns sieht, ist im Doing eingefangen. Ja, und das macht es am Ende des Tages dann auch authentisch. Aber bringt natürlich Herausforderungen, auch da die Qualität und
Ja,
die
klar.
Perspektiven zu finden, dass es auch interessant aussieht. Ja. So, genau. Und dann ging es natürlich los, zu sagen, okay, wenn wir richtig, dann kostet natürlich auch eine Menge Geld und Kapazität. Bis dato hatten wir das halt zu zweit, also und ich halt gestemmt, aber irgendwann sind dann auch die privaten Töpfchen leer. Und dann haben wir auch wiederum das große Glück gefunden, dass wir Angels gefunden haben, die uns finanziell so ausgestattet haben, letztes Jahr im April, dass wir ein Team richtig aufbauen konnten. Sind
Toll.
insgesamt 6 Leute. Und mit diesen 6 Leuten haben wir dann im April letzten Jahres, und man muss dazu sagen, wir hatten ja bis dato zwar alles abgedreht, aber noch nicht produziert. Also es war ja nur gefilmt gewesen. So, und wir hatten eine Präsentation und eine Webseite, die aber nicht live war, sondern nur für unsere potenziellen Geldgeber da war. Ja, so, und damit dann auch jemand zu finden, der für eine Idee sehr viel Geld auf den Tisch legt, ist auch in Deutschland echt eine Herausforderung. In Amerika hätten wir vermutlich Millionen dafür bekommen. So, aber in Deutschland brauchst du dann schon auch wiederum jemand. Jetzt kommen wir auch wieder auf das Thema Mentor. Menschen, oder was hat zu der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Geldgebern geführt, ist die Empathie und das menschliche Vertrauen. Und es sind Menschen, die dahinter stehen, die das, die an die Idee glauben. Und das ist in so einer jungen Phase als Startup wahnsinnig wichtig, dass du Leute um dich herum hast, die an die Idee glauben und nicht an die Zahlen, die du jeden Monat schreibst, weil die sind immer
Ja, genau. Das ist am Anfang einfach,
scheiße.
ja, schwierig, ja.
Ja. Und das Märchen, das alles sofort skaliert, das gibt es ja auch nur homöopathisch. So, und du machst Fehler. Permanent machst du Fehler. Ja, auch wenn du vieles weißt. Aber auch wenn du es weißt, machst du Fehler. So. Und ja, und dann ging es tatsächlich im April letzten Jahres los. Haben Mitarbeiter rekrutiert. Und haben dann richtig losgelegt und haben dann im Dreivierteljahr, wir sind ja dann am 24. November sind wir live gegangen, still und heimlich, offiziell dann am 1. Dezember. So. Und haben bis dahin dann tatsächlich alle 6 Mentoren produziert in der Post-Production, die ganze Webseite aufgebaut. Also war für das ganze Team eine wahnsinnige Zeit. Ja, sind dann online gegangen. Und dann war das erste Mal im Leben von Demi und mir, dass wir Adrenalin hatten, als so die erste Google-Bewertung reinschlitterte. Unser Servicetelefon, man braucht ja eine Hotline. Ja, wir haben uns lange dagegen gewehrt, so in der Diskussion. Ich sage, nee, du brauchst eine Service-Hotline. Ja, und als erstes Mal dieses verdammte Telefon klingelte, ja, geh du dran. Nee, ich gehe da nicht dran. So, weil wann
Ja.
ruft jemand an? Wann schreibt jemand Mail, wenn irgendwas nicht
Wenn er meckert.
funktioniert?
Ja,
Wenn er
genau.
meckert.
Ja. So.
So. Da muss man tatsächlich sagen, bis heute, und unser Telefon klingelt erstaunlich oft auf der Service-Hotline,
Okay.
jedes Mal denkst du, oh nein, das funktioniert nicht. Aber die Leute riefen an, um zu sagen, wie gut sie es finden. So. Und ich muss ja sagen, in meinem vorigen Leben, ich habe immer für Marken gearbeitet, für große Konzerne gearbeitet. Da kriegst du ja vom Endkunden nichts mit. Kriegst vom
Nö,
Endkunden was mit durch
genau.
Marktforschung, die der Marketingchef dir vorlegt. So, ja. Aber da ist es natürlich wahnsinnig einfach, eine Marketingstrategie jemand anderen zu verkaufen. Ja, die musst du haben, die ist mega cool. Aber wenn du es einfach für dich selber machst, dann sieht die Welt doch ein bisschen anders aus. Ja. So. Und dadurch wir ja kurz vor Weihnachten online gegangen sind, gab es einen sehr schönen Moment, und zwar an Heiligabend. Man muss dazu sagen, bis heute führt das Servicetelefon mein Mitgründer, der Dimi und ich. Wir teilen uns das immer so auf, so stundenplanmäßig,
Okay.
schichtmäßig. So, man macht ja alles, ne? Das ist ja klar bei 6 Leuten. Macht jeder alles. So, und an Heiligabend, ich glaube, es war 22:30, 23 Uhr, ging dieses Telefon. Ich guckte meine Frau an, sagte, wer zum Geier erdreistet sich, am Heiligabend um die Uhrzeit hier anzurufen? Weil das
Ja.
kann ja nur Mist sein. Das kann ja nur
Ja,
sein, dass
klar.
derjenige sich
Oh.
jetzt total ärgert, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja?
Ja, und dir
So,
jetzt
und
dann
ich
das
wollte da
Weihnachten
nicht dran
vermiest.
gehen.
Ja,
Genau,
glaube
so.
ich.
Und man muss ja sagen, um die Uhrzeit, wir haben sehr lecker gegessen, Familie war komplett da gewesen. Das heißt, ich hatte auch schon lecker getrunken gehabt und war dementsprechend spaßig unterwegs gewesen. Und ich habe dann abgehoben. Und dann war eines der größten Highlights, kam dann eigentlich, oder auch für mich so der Moment, warum ich das tue, was wir tun und dass das richtig ist, was wir tun. Es rief ein Vater an, der mit seinem Sohn alleine zu Hause saß, weil der Sohnemann an dem Tag positiv getestet wurde und sie nicht mit der Familie gemeinsam feiern konnten. Und er wollte sich bedanken, dass wir ihm das schönste Weihnachten, ihm und seinem Sohn, beschert haben, weil sie haben über Social Media wurden sie aufmerksam auf uns. Und sie haben dann bei uns sich den Zugang geholt und haben sich an dem Abend alle Dokus reingezogen. Und fanden das irgendwie so total toll, weil alle anderen lecker essen und dann gucken wir halt lecker essen. Ja, so. Und das war dann eigentlich das schönste Weihnachtsgeschenk
Ja,
gewesen, dieser
toll.
Anruf.
Ja.
Ja, so.
Ja.
Genau.
Ja, cool. Ja, aber da schließt sich jetzt natürlich schon die Frage an. Das ist ja jetzt dann, also das ist ja dann tatsächlich eben das Wichtigste überhaupt. Wie kriegt ihr denn Kunden? Also ihr seid jetzt, ihr habt die Website live geschaltet und dann habt ihr ja sicherlich nicht gewartet, dass irgendjemand da drauf kommt, zufällig, sondern ihr seid ja aktiv geworden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch nicht ganz so einfach ist, ne?
Nee, das ist ja, ich meine, einfach ist es, wenn du halt ganz, ganz viel Geld hast
Ja, okay, dann ist
und
alles
ganz,
gut.
ganz viel
Ja.
Geld in Werbung steckst, also in Media.
Ja.
Dieses Paradies finden wir nicht vor, was aber dann natürlich erfinderisch werden lässt oder natürlich der viel spannendere Ansatz ist. So. Und weißt du, die beiden Prinzipien, die wir bei Golden Circle anwenden, ist enablen und inspiren. So, das sind die beiden wichtigsten Hebel, die wir haben. Und alles das, was wir tun, muss auf diese beiden Hebel einzahlen. Mal mehr inspiren, mal mehr enablen. So, und das nach dem Prinzip leben wir auch. So, und genauso am Ende des Tages ist es wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und die Vision ist ja, dass Golden Circle eine Plattform wird. Und eine Plattform ist nicht ein digitaler Ort, sondern eine Plattform ist ein holistisches Ökosystem, das Know-how in digitaler Form, Services, Produkte, Menschen und Raum zusammenbringt. Das ist die Vision, die wir da verfolgen. So, und so ist es natürlich für uns eine Selbstverständlichkeit, Klammer auf, alleine hat man keinen Erfolg, sondern nur im Verbund. Ja, und nur dann schaffen wir auch was Neues. So, und daher setzen wir sehr stark auf Kollaboration. Genauso wichtig wie uns die Zusammenarbeit mit unserem Mentor ist, weil das ist nicht jetzt, ich sag mal, wie das TV-Format, ich engagiere dich, dafür kriegst du ein Honorar und dann ist es für dich ein Job. Nein, jeder Mentor ist Teil unseres Teams und es ist eine Kollaboration am Ende des Tages, weil jeder sich von jedem befruchtet. Ja? Mhm. So, und jeder tut Gutes Idee. Untereinander. Mhm. So, und das ist der Gedanke auch einer Plattform. So, wenn wir es jetzt schaffen, unseren Kunden, denn nicht unser Kunde ist am Ende des Tages der Teil von Golden Circle. Und so kommen wir, du hast am Anfang schön gesagt, ich meine, wie kann denn jemand, der aus der Werbung kommt, Golden Circle ist natürlich von Simon Sinek ein ganz tolles Markenmodell, nachdem ich auch jahrelang natürlich meine Schüler gelehrt habe, aber natürlich auch meine Kunden damit konfrontiert habe. Und das hat aber damit gar nichts zu tun, sondern wir haben natürlich, oder ich insbesondere habe sehr lange darüber nachgedacht, ob dieser Name, ob wir das wirklich uns antun sollen, weil wenn du über Vermarktung nachdenkst, ist natürlich Simon Sinek mit seinem Thema bei Google natürlich sehr, sehr weit oben. Ja. Ja, also ne, ganz oben. So. Aber am Ende des Tages war Golden Circle für uns, wir hatten viele Namen gehabt, der passende Name. Und das ist auch wieder was, du spürst es, wenn es das Richtige ist. Also, und dann findest du auch Wege, das für deinen Bereich zu platzieren. So. Ja. Und dadurch wir haben keinen Kunden, sondern es ist ein Teil von Golden Circle, es ist ein Teil eines Kreises, die sich mit Essen auseinandersetzen, die dieselbe Passion, am Ende des Tages ist Kochen auch Passion, ja, ist nicht einfach ein Produkt, was ich kaufe, damit halt verbindet. Und das, was wir ja auch machen wollen, ist, dass wir nicht nur diese digitale Connection haben, sondern dass wir auch die Menschen, die bei uns Teil, also Mitglied sind, ja, dass die sich auch mit den Persönlichkeiten unserer Mentoren verbinden. Ja. Das soll natürlich auch ins Physikalische übertragen werden, ob das wirkliche Kochkurse sind physisch, ob das Themen-Events sind, ja, ob das Dialogplattformen, Formate gibt. Da haben wir ganz viele Ideen in der Schublade oder auch schon in den Startlöchern, wie wir das auch wirklich als holistische Plattform aufbauen wollen. Und das Ganze natürlich auch zu verzahnen mit dem Handel. Ja? Mhm. Und also das Erste, oder einen kleinen Sprung zurück, das, was zwischen Weihnachten und Neujahr passiert ist, ist, dass wir von vielen Marken aktiv kontaktiert worden sind. So, hier reden wir aber von Marken, die in der ganzen Kulinarik-Szene auch ganz oben in der Nahrungsspitze sind. Mhm. Ja? So, die gefragt haben, hey, wir haben euch gesehen, ist ja richtig cool, was ihr macht, so von eurer ganzen Attitude und Wahrnehmung, ist das, wo wir euch auch auf Augenhöhe mit uns sehen. Ja, und so, und das, normalerweise musst du dafür Jahre arbeiten an einer Marke, um diese Reputation zu haben. Und wenn auf einmal, ich sag mal, Gaggenau bei dir anruft oder Zwilling, oder viele andere Marken, ja, dann ist es eine Bestätigung dafür, dass man was richtig tut. Ja, ja. So. Und das Tolle ist natürlich dann auch mit solchen Marken zu kollaborieren, weil wir haben was, was sie brauchen und die haben was, was wir brauchen. Und das ist Reichweite. So, und deswegen fahren wir da auch auf einer ganz neuen Ebene zusammen, dass es nicht heißt, okay, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, dann bemessen wir mal die Reichweite und die Reichweite rechnen wir in den Medien in Honorar aus, sondern nein. Also, wir dürfen eure Kanäle benutzen. Ihr dürft unseren, ihr könnt das, was ihr von uns als wertvoll erachtet, auch nutzen. So, und das ist dann auch eine ganz tolle neue Zusammenarbeit, dann auch natürlich mit solchen Konzernen zusammen.
Ja, das ist schön und klingt sehr entspannt. Also auch tatsächlich, man kennt ja eher die andere Variante, die du eben geschildert hast, ne? Dieses Gegenrechnen und gucken, ne? Was macht es jetzt wie und so. Das macht es ja oftmals halt einfach auch kompliziert. Ja. Heißt aber auch, wenn die Idee stimmt, dass auch so große Namen, ne, die bestimmte Abläufe einfach auch haben und wo man bestimmte Dinge halt einfach im Marketing so gelernt hat und einfach so macht, dass das aufgebrochen werden kann, wenn es auch da emotional wird und, ne, so menschelt, nahbar wird und besonders ist, ne, so. Ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön, ne, das ist wirklich.
Ja, wir glauben einfach, dass da eine höhere Magie am Ende des Tages drin liegt, um uns mit Menschen zu verbinden. Und das sind die Menschen, die dafür am Ende des Tages bereit sind, Geld zu zahlen. Weil eins ist natürlich auch klar, wir sind ein Produkt, was die Menschheit in dem Sinne ja nicht braucht. So, ja, es ist ja nichts Elementares. Ne?
Nee.
So, deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir eine Haltung oder einen Wert haben für jeden, aber der für jeden persönlich definiert wird. Mhm. So, es gab eine Situation, die Marke nenne ich nicht, wo die klassische Runde ist, so wie ich es auch aus meiner Werbeagenturzeit kenne. Mhm. Da sitzt der Chef des Unternehmens, also der CEO, mit 8 anderen Leuten, Marketing verantwortlich, Vertrieb, Performance, Marketing und so weiter und so fort, Produktion, alle saßen da. Und wie es so ist, muss natürlich, traut erstmal sich keiner was zu sagen, weil Chef in der Runde sitzt.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja.
Und dann war wieder der Klassiker gewesen, in den Modus verfällst du ja, wo das wir präsentiert haben. Ja, wobei die mit uns zusammenarbeiten wollten und nicht wir mit denen. Okay. Also man muss immer sagen, okay, wo war der erste Trigger gewesen? Ihr wollt von uns was wissen, was machen wir gerade? Wir schieben uns hier gerade auf den Teller und müssen uns irgendwie beweisen. Nein. So, und dann kam auch wieder diese Klassifikation, dass dann auch wieder so jede Position für sich in dieser Runde natürlich ein Statement gebracht hat. Aber das Statement war nur des Statements wegen und hat nicht zur Sache beigetragen, sondern hat eher wieder dazu beigetragen, dass so eine Vakuumsituation entsteht, weil keiner natürlich eine Entscheidung trifft, gerade wenn der Chef in der Runde ist. Und du kennst die klassischen Strömungen, die es da gibt, weil dann die eine Partei mit der anderen nicht grün ist, alles rundum. Dann gab es einen super Moment und manchmal ist es ja auch gut, mal einfach die Fresse zu halten und nichts zu sagen, einfach mal diese Stille durchzustehen. Ja, wir hatten präsentiert, gemacht, getan. Wir haben Vorschläge gebracht, wie wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen. Dann kam diese ganze Lamentierung, wo ich gedacht habe, boah, ich lege gleich auf, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe dauernd zum Demi rübergeguckt. Ich habe gesagt, hey, was soll das hier? Ne? So, das ist vertane Zeit. So, ja. Und dann auf einmal sagte der Chef, hey, jetzt machen wir das ganz pragmatisch, weil der eine fing, ja, brauchen wir ein NDA und dann müssen wir erstmal durch den Einkauf. Wofür müssen wir durch den Einkauf? Ja, wir stellen euch keine Rechnung klar. Dann sagt er, jetzt macht mal. So, das Konzept, was die Jungs da präsentiert haben, das setzen wir jetzt genauso um. So, und dann wurden irgendwie 3 Leute auserkoren. So, und dann wurde umgesetzt. Ja, so, und damit war dann auf einmal das Meeting beendet gewesen und entstand eine tolle Zusammenarbeit. Ja, aber das, was ich damit sagen will, ist so dieses einfach mal machen. Ja, so, und ich sag mal, wenn man das Vertrauen am Ende des Tages hat, das Niveau, das Level, das Mindset stimmt, dann kann da auch nicht großartig was schieflaufen.
Ja. Stimmt. So. Und wenn alle mit dem Herzen dabei sind.
Ja, ich muss kurz mal das Stromkabel holen, weil mein Akku geht gleich aus. Kurze Pause.
Okay.
Ganz schnell. Ich habe dich aber weiter im Ohr. Moment. So, geht auch ganz zügig. Das wäre ja dämlich. wie das jetzt hier ausgeht. So, jetzt kriege ich Ärger von meiner Tochter, weil ich gerade vom Barbie irgendwas umgeschmissen habe.
Oh.
Also, jetzt. Ja, genau.
Also das heißt, für euch sind sie diese Kooperationen mit Unternehmen, auch die das verstehen, was ihr tut, einfach auch
Genau.
auf, sagen wir mal so, auch auf emotionaler Ebene auch natürlich wichtig. Aber das heißt, ihr habt dadurch, habt ihr quasi so den ersten Schritt Richtung Bekanntheit getan. Also für all die Menschen da draußen, sage ich jetzt mal, also ne, die ihr, die
Ja, das genau, also das ist ja eine Komponente, dass du natürlich den Trust, den eine große Marke natürlich hat, ist natürlich ein anderer wie ein Startup.
Ja,
Ja, so.
klar.
Und daher haben wir da schon natürlich jetzt im war die, oder ist die Strategie im Rucksack der etablierten Marken halt dort natürlich mit zu galoppieren, um Reichweite zu bekommen. Das ist das, was uns da natürlich nach vorne bringt oder für uns wertvoll ist. Aber gleichzeitig musst du natürlich aufpassen, wenn du so ein mega kleines Team hast, dass du nicht in den Modus verfällst, dass wir jetzt die Agentur sind und auf einmal für das Unternehmen arbeiten. Weil das kippt relativ
Ja, okay,
schnell.
ja. Das ist ein interessanter Punkt,
Ne?
ja.
Ja, weil die merken natürlich, oder andersrum, man muss sagen, wir sind hocheffektiv in dem, was wir tun. Und dadurch wahnsinnig schnell. So, und dazu kommt noch, dass wir einen Reichtum an Content haben, der auch so mannigfaltig ist. So, und da steht natürlich auch die Herausforderung, seine Energie zielgerichtet einzusetzen. Ja, so, und ja, klar, aber ich meine, das ist natürlich die eine Form, dass man auf uns aufmerksam wird. Dann ist ganz klar auch die Social Media Kanäle, die wir natürlich befeuern. Wobei du da
Welche
natürlich
sind
auch
da für
diesen.
euch besonders wichtig?
Klar, Facebook und Instagram. Wobei bei Facebook unser Kunde ist und Instagram unser Brand stattfindet, was die Zielgruppe angeht, in der Konvertierung am Ende des Tages. Aber natürlich auch sowas wie Pinterest ist natürlich, dadurch wir ein Inspiring-Produkt auch sind, ist natürlich auch in Pinterest ein sehr interessanter Kanal. YouTube, klar, wir sind ein Videoformat, ist natürlich auch ein Must-Have, aber du musst es halt alles orchestrieren. Ne? Nicht nur, dass du die Community im Überblick haben musst, weil du in Interaktion oder in Dialog gezwungen wirst zu gehen, ja, aber du musst ja auch mit Inhalten befüttern. So. Und das ist genauso für uns dieselbe Herausforderung wie für jede andere Marketingabteilung, da die richtige Dosis zu finden. So, aber auch hier haben wir wahnsinnig standardisiert, was unsere Formate angeht, was uns erheblich viel Zeit in Briefing, also andersrum, wir machen einen Redaktionsplan. Und im Redaktionsplan stehen die Formate fest, die wir in welcher Taktung wir welches Format machen. Also wir haben Inspiring und Enable-Formate. Das heißt, Enable-Formate sind How-Tos, Insights zu irgendwelchen Produkten, und Inspiring sind natürlich Rezepte. Inspiring ist Insights aus dem Leben unserer Mentoren und so weiter und so fort. Und und dann wird bestimmt, okay, welches Topic nehmen wir für dieses Format, und dann weiß jeder im Team, was er zu tun hat. So, und das heißt, da sparst du schon Zeit. So, dann haben wir natürlich auch wahnsinnig konkretisiert in den einzelnen Asset-Bausteinen, die wir haben. Das haben wir von Anfang an gemacht, also als wir schon die ersten Designs gemacht haben, wurde das schon alles, haben wir das so berücksichtigt, dass alles auf das volle Potenzial heutiger Software ausgenutzt wird. Ja, weil das bringt eine enorme Arbeitserleichterung, aber auch Performance. Ja. Genau. Und die Kunst ist natürlich, dass es nach draußen nicht siehst. Ne? Das ist natürlich die große Kunst, das alles so zu designen und so wirken zu lassen, als ob jedes Asset für sich alleine steht. Ja. Genau, das ist eine. Ich meine, klar, wir haben natürlich auch ein bisschen Geld in Media gesteckt. Das ist aber echt homöopathisch. Man kann man sagen, wir haben 25.000 Euro in Media gesteckt von Januar 22 bis heute. Und konnten im Gesamten damit jetzt knapp 700 Abonnenten gewinnen, Mitglieder gewinnen. So, damit kann man auf der einen Seite zufrieden sein, ja, wenn man das mal gegenhält. Wir haben da schon einiges an Respekt von Partnern bekommen, die gesagt haben, was mit dem Gesamtbudget habt ihr das alles aufgezogen? Ja, und mit so einem kleinen Team in so einer kurzen Zeit. So, das muss man sich ehrlicherweise natürlich auch mal wieder selber vor Augen halten, weil die eigenen Ziele sind natürlich immer größer. Ja, wir wollten eigentlich 4.500 Mitglieder haben. Ja, so. Aber es kommt ja immer alles anders. Ja, also, ich meine, klar, die Geschehnisse, die seit Februar die Welt noch mehr durcheinander bringen, die haben auch Einfluss auf unser Business, auch das unserer Wettbewerber. Mit denen stehen wir ja auch im engen Austausch, was uns natürlich auch freut, dass wir da eine sehr offene Kommunikation unter uns dreien haben. So, und ja, aber das beflügelt natürlich wieder, entweder Themen schneller voranzutreiben, die auf unserer Agenda viel später erst vorgesehen waren, oder halt auch erfinderisch zu werden, wie ich Gaps schließen kann. Ja, und wenn ich von den großen Anbietern, Netflix, Apple oder Disney oder auch unseren Wettbewerbern, die Insights habe, dass das Sommergeschäft das schlechteste Geschäft ist für unser Businessmodell, dann kann ich entweder gucken, dass ich das irgendwie durchhalte, weil im Sommer sind die Menschen draußen und nicht in ihrer eigenen Küche, so dass sie ein Streaming-Abo, wenn man es jetzt mal ganz eindimensional sieht oder sehen möchte, dann ist es ein Streaming-Abo, was du uns kaufen kannst, oder ein Einzelkurs, kannst du natürlich auch kaufen. Das hat uns dann im April dazu bewegt, das Thema des Handels, also des stationären Handels, dass wir das forcieren, weil wir wollen nicht nur rein digitale, klar, im Kern sind wir ein digitales Produkt, aber ich habe eben gesagt, dass wir natürlich uns holistischer integrieren wollen. Und dazu ist es elementar wichtig, dass auch unser Zugang sich physikalisch, auch haptisch, auch anfassbar ist und das erlebbar ist, weil am Ende des Tages ist unser Produkt im Endeffekt ein hochemotionales. Also es ist lecker, ne? So, für das, was du machst. Ne? Lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Oder du ergötzt dich an der Schönheit eines Gerichtes oder einer Zutat. So, und dann kannst du nicht hingehen, dass am Ende des Tages ganz streng genommen unser Produkt ein Zahlencode ist. Ein Zahlenbuchstabencode. Und das ist der Zugangscode zu unserer Plattform. Ne? Also sind wir hingegangen und haben jetzt ein Lebensmittelportfolio in den Sommermonaten aufgebaut. Jeder unserer Köche hat eigene Produkte, tolle Gewürze, Gins, Marmeladen, Soßen, also wirklich jeder hat für sich ja so seinen eigenen Kosmos aufgebaut, sind alles Unique-Produkte, die auch wiederum von entweder von den Köchen selber oder von ganz kleinen, tollen Manufakturen hergestellt werden, die aber bisher nur in ihrem eigenen Kosmos stattfinden. So, und wir haben das jetzt alles zusammengeführt unter der Marke Golden Circle, weil wir natürlich auch ganz viele Zuschriften bekommen haben. Hey, welchen Pfeffer nutzt denn da der Sascha Stemmerk? Wo kann ich den kaufen? Ja, klar, damit fängt es an, aber das sind natürlich homöopathische Anfragen, wo du jetzt nicht dein Business, eine neue Säule in deinem Unternehmen aufbaust.
Ja,
Dafür haben wir
klar.
ja nicht genug, also noch nicht genug User. Es wäre was anderes, wenn wir 3 Millionen Mitglieder hätten. Ja, und dann könntest du eine tatsächliche Marktauswertung machen. Ja, aber bei uns ist das ja wirklich, sind es ja kleine Indikatoren, die wir haben. So, und haben uns dann entschlossen, die Sommermonate da zu nutzen und dieses Portfolio aufzubauen. Und sind jetzt seit Dienstag ready, beziehungsweise haben am Dienstag die erste Auslieferung gemacht. Das heißt, unsere Zugänge und die Produkte unserer Köche, wir haben insgesamt 48 Produkte, 33 werden davon jetzt bei Müller gelistet sein. Da machen wir jetzt den ersten Flagship an 6 Standorten. Kann man natürlich sagen, also wo unsere Zugänge zu kaufen sind, in wunderschönen Kisten. Wo man auch den Wert erkennt, den das hat. Ja. Und weil man muss ja sagen, der Deutsche hat ja immer noch Hemmung, was rein Digitales zu kaufen. Und wenn das dann noch über monatlich er bezahlen muss, also ein Zeitungsabo eingehen muss, sage ich mal, ist halt der Amerikaner ein bisschen anders aufgeschlossen, weil er alles abonniert, was zu abonnieren geht. Ja. So, aber wir merken halt jetzt schon, dass natürlich am Ende des Tages Lebensmittel an sich am stärksten emotionalisieren. So, und ja. Ja, und jetzt gehen wir mit Müller rein. Wir sind noch mit anderen im Gespräch. Also es wird jetzt sukzessive aufgebaut, auch mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Sei es Volles Pfund, ein junges Fleisch-Startup aus Nordrhein-Westfalen, mit denen wir zusammenarbeiten, die unsere Produkte führen werden. Kann man jetzt natürlich jetzt die Frage stellen, okay, warum Müller jetzt ist ein Premium platziert? Wäre dann nicht eher ein anderer Lebensmitteleinzelhandel für uns der andere oder ein adäquaterer Markenkontext? Muss ich sagen, nein, weil unsere Philosophie ist zu sagen, dass wir ja demokratisch müssen wir ja sein, wenn wir diese Vision vorantragen, dass wir das Knowledge demokratisch zur Verfügung stellen wollen. So, und muss man ganz einfach sagen, dass Müller einmal aufgrund ihrer Standorte und die hohe Anzahl der Standorte, die sie haben, für uns ein sehr interessanter Partner sind, wo wir mit skalieren können. Die Verfügbarkeit halt entsprechend gut ist und ist halt auch einfach zentral organisiert. Das heißt, es ist für uns als so ein Mini-Team elementar, dass die Kommunikationswege so kurz wie möglich sind. Ja.
Ja, klar.
Weil das sind zwei komplett eigenständige Säulen, die ihre Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn du jetzt aber ein Sales-Team brauchst, weil die irgendwie 600 Einzelhändler betreuen müssen, dann verfehlt das Ziel, was wir verfolgen. Ja,
Das
so.
macht's einfach
So,
wahnsinnig
und
schwierig, ja.
Müller hat auch, muss auch sagen, den Mut, so junge Startups wie uns mit reinzunehmen. Die sehen das Potenzial des Konzeptes, weil wir halt jedes unserer Produkte sind mit digitalem Knowledge am Ende des Tages verlängert. Also wir haben eine sinnvolle Digitalisierung. Es ist nicht per QR-Code ein emotionsloses Rezept, was dahinter steht. ja, wie es ja viele tun, aus einfach aus den Gegebenheiten der Mittel. So ist es bei uns, dass hinter jedem Produkt ein Mensch steht, der in der Champions League seines Bereiches unterwegs ist. Ja, allein das muss man sich leisten können. Ja. So, und da natürlich ein Riesenfundus an Inspiration und Enabling hinter jedem Produkt steht. Und das hat uns jetzt die Phase dazu gebracht, noch einen Weg, den wir erst für in 2 Jahren vorgesehen haben, jetzt vorzuziehen. Ja. Wir gehen jetzt damit ins Weihnachtsgeschäft. Und sind natürlich wahnsinnig gespannt, wie das ankommt.
Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr auch darüber hinaus ja einfach noch ganz, ganz viele verschiedene Sachen in der Schublade habt. Da ist ja relativ viel Fantasie drin. Nicht nur relativ, es ist viel Fantasie einfach drin in eurem Konzept. Fühlst du das, also fühlt sich das so an, ihr seid auf dem richtigen Weg? Bist du zufrieden, Stand jetzt? Kann man das so sagen?
Der richtige Weg weißt du ja immer am Ende. Ich würde, ja, ob es der richtige Weg war, ne? Also ich sag mal, wenn ich heute,
Klar.
du hast mich eben gefragt, ja, wie war denn dein Lebensweg bisher? Standpunkt heute kann ich ganz klar sagen, ich bin den richtigen Weg gegangen. Auch wenn es natürlich, das weißt du ja vorher nicht. Und du machst dir
Nee.
natürlich ganz viele Gedanken. Also ich habe oft genug den Gedanken gehabt, boah, hätte ich mal besser studiert. Weil der Weg natürlich für jemand Unstudiertes, also ich bin ja Autodidakt, wenn du das am Ende des Tages mal, also knallhart siehst. Also ich habe ja nicht das Wissen, was jemand hat, der das studiert hat oder der hat eine ganz andere Tiefe an Wissen. Ja. Aber für meinen Lebensweg war das genau der richtige Weg gewesen, um da zu enden, wo ich
Ja,
jetzt
genau.
Standpunkt
Ja,
heute bin.
genau.
Ja. So, und daher fühlt sich das richtig an, was ich tue. Aber das hat sich natürlich immer. Aber wenn sich was richtig anfühlt, hast du auch immer dieselbe Dosis und der Querschnitt, das ist der richtige Weg. Die Frage wird damit nicht ausgeschlossen. Ist es der richtige Weg, dass wir jetzt diese Produkte machen? Ist der richtige Weg, dass wir dieses Projekt machen? Dass wir dieses Projekt machen, ist der richtige Weg, weil es meine Haltung ist, meine Vision ist oder mein Beitrag dazu. Wir hatten mal auch wieder einen Unternehmer, den ich sehr schätze und von dem ich sehr viel gelernt habe. Der hat mal bei einem Mittagessen, hat er mal mich gefragt, Herr Stockhausen, was soll eigentlich mal Ihre Tochter von Ihnen sagen, wenn Sie tot sind? So, das ist natürlich erstmal ein shocking Aussage, wo du sagst so, what? Okay. Wo du auch kurz nachdenken musst, wo du dann aber relativ schnell ging mir durch den Kopf, naja, das Beckschiff würde ich nicht mehr erfinden und den Marlboro-Mann auch nicht mehr. Ja? Also sprich, eine Ikone. Ja? Und das, was hängen bleibt, ist, wenn du Ikonen schaffst. So, in der heutigen Zeit, in der Werbung, Ikonen zu schaffen, ist meines Erachtens unmöglich. Weil eine Kampagne, früher liefen Kampagnen über Monate,
Wollte
Marlboro
sagen,
Mann,
viel,
über
viel länger.
Jahre, das Beckschiff, immer dasselbe, über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ich weiß nicht ganz genau, aber so. Und wenn du heute überlegst, läuft ein Spot ein paar Wochen und dann ist er weg. Ja. So. Und da wurde mir relativ schnell klar, und das war der Wendepunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Denkweise, was ich zukünftig tue. So, und wir hatten vor ein paar Wochen hatten wir den Moment gehabt, und deswegen es ist so wertvoll, einfach Kindern zuzuhören, was sie zwischen den Zeilen sagen und auch wie sie handeln. Ich lag mit meiner Tochter im Bett abends, und wie es so ist, beim Abendtisch quatschen sie nicht. Da heißt er, ey, Papa, frag mich nicht jeden Tag, wie es mir geht und wie es in der Schule war. Ich kann es nicht mehr hören. So, aber im Bett fangen sie an zu quatschen. Gell? So. Und
Ja,
dann
genau.
meinten sie so, du, Papa, weißt du, was ich später werden möchte? Oder was ich machen möchte? Ne? Weil sie fragt mich ja ganz oft, Papa, was machst du eigentlich für Beruf, ne? Und es ist schon sehr breit gefächert, weil Fotograf sagt, nee, du bist kein Fotograf, aber doch, du fotografierst doch viel und so, bam, 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 ne? So. Aber da sagte sie, da sagte ich so, nee, erzähl, willst du Fotografin werden? Und dann meint sie, nee, sie will Golden Circle später machen. Und dann habe ich gesagt, hey, warum das denn? Ja, weil ihr tut was Gutes und ich will was Gutes tun. Ich will einen Sinn haben in dem, was ich tue. So, und da lag ich da und ich hatte fast Tränen in den Augen gehabt und habe danach direkt, als ich hier aufgestanden bin und mich gefangen hatte, Dimitri geschrieben, habe ich gesagt, hey, pass auf, weißt du, was sie gerade gesagt hatten? Das ist das, was mir den Mut gibt und wo ich sage, okay, es ist spürbar in dem, was ich tue, was ich damit bezwecken möchte. So. Und auch, glaub mir, wenn man ein Startup aufzieht, oder generell, wenn man was aufbaut, die Phasen sind hart, auch für die Familie sind die hart. So, aber wenn meine Familie steht da komplett dahinter, meine Frau weiß, dass das das ist, was mich erfüllt, muss am Ende des Tages sage ich mir immer, das ist meine bezahlte Selbstverwirklichung, die ich hier mache. Nein, aber es fühlt sich gut an, natürlich. Sonst würde ich es nicht machen, sonst wäre auch nicht diese Energie möglich, die wir in dieses Projekt alle zusammen reinstecken. Weil jeder so hart verzichten muss, so hart um Sachen kämpfen muss. So, und das macht Spaß. Das macht mit dem Team Spaß. Das macht mit unseren Köchen wahnsinnig Spaß. Ja. Das ist das Wertvollste übrigens, gell? Die Filmdrehs. Das ist so eine intensive Zeit, wo du so zusammenschweißt. Wo du auch, ja, da, ja, das ist so wertstiftend. Ja. Genau, daher, um die Frage zu beantworten, ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder wir, aber wir glauben an das Projekt und wir wissen auch ganz genau, dass es Höhen und Tiefen geben wird. Und dass so wir auf mancher Messerklinge noch reiten werden.
Das ist jetzt ein wunderbares Schlusswort an der Stelle, weil ich würde an der Stelle sagen, tatsächlich, wir müssen einfach verfolgen, was ihr macht. Dahin gucken, weil es einfach so spannend ist. Und mich hat es wahnsinnig neugierig gemacht, was da alles noch kommt. Ich kenne das, was ihr macht, und ich finde es selber auch ganz toll. Bin auch ein großer Fan. Insofern gebe ich das jetzt einfach mal weiter nach draußen. Ja, es sind wirklich alle herzlich eingeladen, euch zu verfolgen, zu schauen, was dieses wunderbare Startup macht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück, alles Gute, weil ja, ihr steckt ja schon so viel Energie rein. Insofern, ja. Das muss einfach eine richtig schöne Erfolgsgeschichte werden. Es klingt alles wunderbar. Ich sage danke für
Dankeschön.
deine Zeit und für deine Offenheit in diesem Podcast und freue mich, wenn wir uns einfach demnächst einfach irgendwann mal wiedersehen und mal schauen, was ihr schon wieder Neues dazu ergänzt habt. Genau. Vielen, vielen Dank für das Interview. Dankeschön, Mario.
Ich danke euch. Danke.